habe mal eine wichtige Frage. Wann genau kommt eigentlich das Runner's High und wann das Runner's Low? Vor, während oder nach so einem Wochenende? Das kläre ich mal mit Philipp Flieger im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. So, Runner's High. Bist du noch beseelt oder noch erschöpft oder hast du wieder Bock auf alles?
Ein bisschen Erschöpfung, Ralf, ist schon da, sage ich mal. Das Wochenende war ja für uns durchaus auch gut gefüllt, möchte ich sagen, und auch intensiv und spannend und aufregend und all das. Ich war tatsächlich im Gegensatz zur sportlichen Karriere, da bin ich jetzt am Tag nach dem Marathonrennen, ja, üblicherweise nicht laufen gewesen. Jetzt musste ich ja keinen Marathon selbst laufen, deswegen war ich direkt natürlich Montag laufen, weil wir im hohen Norden ja wirklich hervorragendes Wetter hatten, ganz im Gegensatz zu, na, sagen wir mal, die Fahrt zurück. Also sobald wir Hamburg verlassen hatten, war sehr, sehr viel Regen, bis wir dann irgendwann in Bayern wieder angekommen sind. Aber ich war euphorisiert, sodass ich Felix direkt hier noch ein kleines Läufchen aufgequatscht hatte, bevor wir losgefahren sind. Und nichtsdestotrotz, wenn man dann erstmal zu Hause ist, irgendwie auspackt und feststellt, es sind auch übers Wochenende doch ein paar Sachen liegen geblieben, die man sonst vielleicht vorhatte noch zu erledigen, dann setzt sich so ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, Marathon Blues ein, einfach weil man einfach sagt, okay, ich bin ein bisschen K.O., hab aber auch heute Morgen mit Barbara, die natürlich den Großteil der Übertragung von uns gesehen hatte im Livestream, habe ich auch selber mal ein bisschen reingeguckt, habe auch schon ein paar Sachen gesehen, wo ich dachte, na, das kann ich zukünftig besser machen. Bin ja da noch kein Profi, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, da darf man nicht über sich selber sprechen, im Sinne von, ich möchte uns nicht selber loben, aber ich fand die Übertragung, die Art und Weise, fand ich gut. Eine gut gesunde Mischung aus, glaube ich, Informationsvermittlung, Insider-Infos, da wir die Leute ja auch sehr gut persönlich kennen und auch nicht todernst. Also auch ein Späßchen hier und da hat der ganzen Sache, glaube ich, auch gut getan.
Ja, wir sind ja hier eher so in der sehr, wie soll man sagen, in der U-Abteilung, ne, des Podcasts, also sehr, sehr ernsthaft unterwegs normalerweise. Wie soll uns das gelingen, dass wir das komplett ernsthaft machen? Das schaffen wir, glaube ich, eher nicht. Das ist ja immer ein Gesamtkunstwerk. Ja. Ne, weil egal, wo du bist als Reporter oder als Interviewer oder was auch immer, da gehört ja auch das Ereignis dazu, das irgendwie mitspielen muss, ja, und was hergeben muss, ja, also gesprächswertig sein muss. Ja, das ist so ein Fachbegriff, ja, gesprächswertig. So, jetzt hatten wir erstmal exzellentes Wetter, das hast du schon gesagt, ja, einen sehr schönen Marathon, ja, durch eine sehr schöne Stadt mit sportlichen Geschichten, die wir uns vorher alle so ein bisschen angemalt hatten und ausgemalt hatten. Und dann haben wir sehr viel über Szenarien nachgedacht. Was ist wenn und wo kommt wer hin und so weiter. Und davon sind ja sehr viele Dinge aufgegangen. Ja, bis hin zu, sagen wir mal, zwei bemerkenswerten Zieleinläufen, die man so auch nicht alle Tage hat. Ja, und da merkt man natürlich, dass man immer so sagt, ja, der und der gewinnt. Ja, nee, erstmal warten, bis die Ziellinie überquert ist. Ja, weil da hast du dann eine Frau, die 42,05 Kilometer vorne läuft und dann einfach einen falschen Abzweig nimmt und struggelt und über einen Kabelschacht stolpert und dann da liegt, ja, weil sie auch einfach muskulär völlig am Ende war. Und dann zweite wird, ja. Wir haben sie ja nachher noch bei der Siegerehrung gesehen, da war sie so traurig, ja. Weil das war der erste große Sieg ihrer Karriere und so weiter. Also das ist dann wirklich bitter, ja. Und bei den Männern, das war ja Slapstick. Das war ja wildes Slapstick. Aber das hat ja auch was, weil du hast ja dann auch in der Übertragung gleich gedacht, liegt da überhaupt eine Matte? Das heißt, hält da die Zielzeit überhaupt an? Gut, das kann man natürlich nachher mit einem Zielfoto im Zweifel klären. Aber wenn da drüben auch kein Zielfoto gewesen wäre, dann nicht. Dann hast du nachher am Ende keine exakte Zeit. Ja, richtig. Und schon ist das Ergebnis nicht brauchbar. Gut, das war jetzt natürlich Streckenrekord, das war PB und so weiter und so weiter. Und vielleicht will Bernard Kohl ja auch für Kenia zu den Weltmeisterschaften, I don't know. Ja, also da ist ja eine Menge dabei, was dann da so zusammenbricht. Aber das fliegende Zielband hatte ich so in meiner Karriere auch noch nicht.
Haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Also tatsächlich standen wir ja eine ganze Zeit lang ja auch noch für die für die Interviews mit den deutschen Protagonistinnen und Protagonisten im Zielbereich haben ja auch die Siegerehrung noch mitgenommen und die Abmoderation. Und tatsächlich sind ja wirklich alle eigentlich in diesem von uns aus dann linken Zielkanal, aber aus läuferischer Sicht aus dem rechten Zielkanal eingelaufen. Und deswegen, also natürlich theoretisch muss links eine Matte liegen, weil ja durch beide Kanäle am Anfang Menschen geleitet wurden. Ich war trotzdem nicht sicher, weil ich weiß ja nicht, ob man da partiell irgendwas ausschaltet oder nicht, weil wenn du nicht erwartest, dass links überhaupt irgendjemand einläuft und dann kommt aber der Führende und der Sieger und Streckenrekordhalter oder der neue Streckenrekordhalter da an, dann ja, war ich mir kurzzeitig auch nicht so sicher. Da ist auch in mir ein bisschen die Panik aufgekommen, dass um Gottes Willen der arme Bernhard, wenn er da dann am Ende irgendwie doch keine Zeit hätte. Ich denke, dass der Zielanlauf medial wirksamer war, als er normal eingelaufen wäre. Ich könnte mir vorstellen, davon werden bald noch ein paar Clips irgendwo im Internet kursieren. Und ja, ansonsten war das wirklich eine sehr coole Erfahrung auch für mich, weil wir beide haben ja schon durchaus ja mal zwei Rennen gemeinsam kommentiert, allerdings in einer bisschen anderen Gesamtsituation. Die haben wir nämlich beide von zu Hause aus, sozusagen aus unseren Büros, Arbeitszimmern, sozusagen nur am Laptop kommentiert. Diesmal war das vor Ort, es war auch aufwendiger als wir sitzen da nur drin und sprechen über das Rennen, sondern unser Anspruch war ja auch, und wir hatten von den Veranstaltern ja auch da diese, ich sag jetzt mal, Freiräume, das Ganze auch inhaltlich mitzugestalten im Rahmen gewisser Möglichkeiten. Ja, wir konnten jetzt nicht No-Limit-mäßig sagen, wir wollen das und das und das und das, aber wir hatten da sehr, sehr viel Vertrauen entgegengebracht bekommen, das auf unsere Art und Weise zu gestalten. Und dementsprechend wollten wir eben auch diese Behind-the-Scenes-Insights im Vorfeld natürlich aufnehmen, aber auch dann in sehr kurzer Zeit einbauen in die Übertragung. Das ist natürlich auch für unsere Team in dem Fall, ja, die Leute, die da im Hintergrund ganz viel, ganz toll gemacht haben, damit wir das dann auch so präsentieren konnten, auch zeitlich natürlich anspruchsvoll gewesen. Und es ist was anderes, wenn du dann halt auch verschiedene Positionswechsel hast. Du sitzt nicht nur in deiner Reporterkabine, sondern wir haben begonnen, ja auch die Übertragung auf dem roten Teppich. Wir hatten Frank Thaleiser als Race Director im Interview. Man hat immer einen Knopf im Ohr, da reden auch Menschen drauf. Parallel hast du auch eine gewisse Geräuschkulisse, die einfach da ist, weil es ein großes Event ist. Gleichzeitig sollst du dich aber auch noch konzentrieren auf das, was du da gerade sprichst. Also das ist schon ein bisschen was anderes als das, was ich kannte, aber hat sehr viel Freude gemacht und hat, glaube ich, auch, so was wir jetzt bislang gehört haben, auch ein paar Leuten gefallen, die das angeguckt haben.
Wir sind natürlich auch eine bestimmte Richtung gegangen. Das war ja auch gewollt so. Ja, wir haben ja gesagt, okay, wir fokussieren uns auf die deutschen Geschichten, die wir da präsentiert haben, weil wir haben nur einmal Richard Ringer als Europameister mit seinem ersten Marathon nach dem großen Titelgewinn. Und da haben wir einen klaren Fokus drauf gelegt. Das war ja dann sportlich nachher auch sicher die eine der beiden Hauptgeschichten. Ja, Haftom Veldein super mutig angelaufen, leider schon relativ früh mit Magenproblemen, hat sich dann wirklich sehr lange durchgekämpft und dann kommt halt Richard, da haben wir vorher viel drüber diskutiert, wird es diese Situation geben? Ja, nein, vielleicht, I don't know. Und dann kommt diese Situation und dann hat das natürlich auch einen Thrill in sich, dieses gesamte Rennen. Wir haben natürlich auf der anderen Seite, das kam von einigen internationalen Zuschauerinnen und Zuschauern, weil wir hatten sehr viele Zuschauer aus Südamerika, für die war das ja dann schon abends, also die saßen da eben nicht morgens, sondern abends davor und immer ja auch relativ viele Kenianer, die sich das dann natürlich auch anschauen, das ist ja klar, die haben ein bisschen mehr Fokus auf der Spitze vermisst. Ja, aber das ist ja dann das Abwägen dieser Situation, ja. Die haben ja nicht verstanden, was wir gesagt haben, in der Regel, denke ich mal, weil das Deutschen sind ja doch nicht so viele Menschen auf der Welt mächtig. Aber denen haben wir natürlich jetzt nicht den klassischen Marathonansatz gezeigt. Wir sind nur bei der Spitze, Spitze, Spitze. Ja, ich sage ja auch immer, das ist ja auch die ersten 25 Kilometer relativ langweilig, weil da läuft eine relativ große Gruppe. Wer ist wer, kannst du nur schwer auseinanderhalten, also als Laie gar nicht. Und wo ist die Geschichte? Warum soll ich das verfolgen, wenn ich nur so latent mich für Sport interessiere? Deshalb haben wir ja gesagt, okay, wir gehen jetzt mal auf diese etwas andere Philosophie der Darstellung. Wir haben, glaube ich, dennoch ganz gut das Geschehen bei den Männern gehabt. Ja, dass wir dann natürlich
nicht zuletzt live aufgrund der Tatsache, weil Haftom ja eben in besagter Spitzengruppe auch angelaufen
ist. Genau. Also das war ja dann auch unser Anker da, logischerweise. Und erinnere dich, die Entscheidung fällt an Tisch 6. Ja, das war ja genau diese Verpflegungsstelle, die dann die Entscheidung brachte, wo der Trainingspartner von Bernhard stehen bleiben musste, weil er die Flasche nicht gekriegt hatte. Eines deiner Lieblingsthemen, aber wir haben es ja wieder vorgeführt bekommen, in zahllosen Varianten. Und dann haben wir das halt auch noch nachspielen können, weil wir eben, obwohl wir technisch schlank gearbeitet haben, eine Slow-Mo-Funktion hatten und so weiter und so weiter. Das war schon relativ nah dran an den Menschen, ne, und an den Leuten. Ja, klar. Und dann fragen natürlich trotzdem immer sehr viele Leute, hey, zeig doch mal das Feld.
Ja.
In der Erwartung, dass man dann unter den 11.800 Menschen ihre Liebsten irgendwo entdecken könnte.
Ja. Ja,
die Erwartung ist natürlich, also das kann natürlich zufällig mal sein, klar.
Und wir 53 Kameras zur Verfügung haben, die wir ansteuern können. Genau. Das ist leider auch nicht der Fall gewesen.
Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht schon Ideen hätte, wie wir da vielleicht ein bisschen näher rankommen könnten, ja, mit also, einfachen Bordmitteln.
Vielleicht auch nochmal, ich glaube, das haben wir in den letzten Folgen nicht so ausführlich besprochen, die Anfrage, dass also den Hamburg-Marathon auf eine andere Art und Weise zusätzlich zu präsentieren, die kam jetzt nicht vor einem halben Jahr, sondern die kam eher so vor 7 Wochen. Und dementsprechend war da jetzt nicht mehr wahnsinnig viel Vorbereitungszeit. Das muss man einfach so sagen. Wir haben in der Kürze der Zeit sowohl im Gespräch natürlich mit den Veranstaltern, was sind ihre Wünsche, was haben wir für Möglichkeiten mit der Produktionsfirma, die da dann zusätzlich dazugeholt wurde, und der Regie, die aus Dänemark kam. Nicht viel Vorbereitungszeit, auch nicht endlose Ressourcen. Wir haben 2 Motorräder effektiv gehabt, die wir sozusagen noch steuern konnten. Wir hatten zusätzlich Zugriff auf die Kameras des NDR, was also die anderen beiden Motorräder anbelangt, die eben, wie Ralf schon sagte, die Spitze der Männer und Frauen ganz vorne abgedeckt hat. And that's it, basically. Also wir haben noch, klar, so eine Helikopter-Einstellung und so, das konnten wir auch mal bekommen. Aber wir haben, wie du gesagt hast, sehr schön, muss ich merken, technisch schlank haben wir gearbeitet, und ich glaube, dafür ist das aber, glaube ich, jetzt mal ganz gut gewesen und ist mal ein Versuch gewesen, das alles ein bisschen anders zu machen als das, was man halt vielleicht so kennt, klassisch im TV, und mal gucken, wo das noch hinführen wird. Das ist ja jetzt kein Geheimnis, deswegen können wir da, glaube ich, öffentlich auch drüber sprechen, dass die Übertragung des Berlin-Marathons jetzt zumindest mal dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr in der ARD zu sehen sein wird, weil es da gewisse, ja, weiß gar nicht, was da mal reingespielt, Differenzen, wie auch immer, reingespielt haben. Da wird, glaube ich, auch von Seiten der Berliner momentan an einer anderen Lösung gearbeitet, gesucht. Und insofern ist das ja natürlich eine spannende Zeit. Und mal gucken, wie das alles so sich weiterentwickeln wird.
Also wir haben Bock, wir haben auf jeden Fall Ideen, und die technische Weiterentwicklung in Richtung Digitalisierung eröffnet natürlich einfach schlankere Lösungen, ja, technisch schlankere Lösungen und eben auch nicht mehr so teure Lösungen. Ja, das war vor 10 Jahren so noch nicht möglich, aber das ist jetzt möglich, und da kann man sicher auch mit guten Ideen, ja, mit smarten Ideen coole Einblicke gewinnen. Denn wenn ihr euch ja jetzt auf Insta, klar, da ist dann vieles nochmal auf schön gebürstet, ja. Aber ich habe sehr, sehr viele positive Menschen gesehen, die auch jetzt nicht alle ihre Bestzeiten erreicht hatten in Hamburg. Aber es war natürlich ein ganz tolles Wochenende. Ja, ja. So die Grundstimmung war wirklich sehr, sehr angenehm. Klar, das Wetter hat fantastisch mitgespielt. Das musst du ja nicht so haben im April, das ist ja klar. Ich war vollkommen im Übertraining, musste einmal ja eine ganze Alsterrunde mit euch laufen. Ja, und wer hat gepusht? Nein, nicht Philipp, nein, nicht Felix, sondern der vierte im Trio, ja, Tim Tonner vom NDR, eigentlich Sprinter, ja, der dann auf der zweiten Umrundungshälfte da plötzlich anfing, Druck zu machen. Ich so, hallo?
Was ist jetzt los? Der hat seine Chance gewittert.
Ja, mich einmal fertig machen, ja.
Das war tatsächlich eine sehr schöne gemeinsame Laufrunde, was dich aber übrigens nicht davon abgehalten hat, am nächsten Tag natürlich nochmal eine Runde laufen zu gehen.
Aber ohne euch, weil ich schlau war.
Wir sind uns eingangs des Hotels begegnet, wir waren tatsächlich ein bisschen eher schon dran. Und also klar, für alle Hamburger wahrscheinlich jetzt nicht das, weiß ich nicht, nicht so Next Level wie für diejenigen, die nicht ganz so regelmäßig in der Hansestadt sind, aber so eine Alsterrunde am Morgen macht schon Bock. Ist schon echt wirklich wunderschön. Ich hoffe, dass auch alle Hamburger das trotzdem ab und an genießen können, wie besonders das ist. Und ja, tatsächlich sind wir dann aber am Sonntag relativ zeitig an der Nacht dann auch aufgebrochen. Also Felix und ich haben noch eine Nacht im Norden verbracht, haben noch einen Kumpel besucht. Ralf ist ja mit dem Zug schon zurückgefahren. Ich kam dann erst gestern Abend an und bin auch gar nicht so lange in Regensburg tatsächlich, denn am Wochenende kann man auch schon mal ein bisschen Werbung machen für ein anderes Format, wo ich in Teilen eingebunden sein werde. Ich glaube, ich werde eher in dem nicht öffentlichen Bereich eingebunden sein, darf aber Adidas Legenden interviewen im Adidas Kosmos. Es ist am Samstag Road to Records wieder. Adizero Road to Records, falls ihr euch nicht erinnert, das war, glaube ich, also im letzten Jahr mindestens schon, ich weiß gar nicht, ob im Vorjahr sogar auch schon mal da ein Versuch gemacht wurde. Ich glaube schon das zweite Jahr. Auch so ein bisschen entstanden in der Corona-Zeit auf dem Adidas Firmengelände. Hochklassigste Lauf-Events anzubieten, 5 Kilometer, 10 Kilometer und Halbmarathon in getrennten Rennen, also Männer, Frauen jeweils separat, findet Samstagmorgen statt. Ich glaube, man kann da einfach hinkommen. Also wer da aus der, sag mal, Metropolregion Nürnberg ist oder auch gerne sonst natürlich ein bisschen weitere Anfahrtswege auf sich nehmen möchte, ich sage euch mal, das Line-Up wird spektakulär werden. Ich glaube, mindestens zwei Weltrekordhalter sind auf jeden Fall dort. Ronix Kipruto habe ich sicher gehört. Ich bin nicht sicher, wer Nummer zwei war. Wir hatten gestern noch mal ein Telefonat dazu. Also kommt vorbei, schaut euch das an. Ich kann mal gucken, ob ich da einen Link noch habe. Dann will ich das auch nochmal reinstellen bezüglich Timings und so weiter. Ich werde da irgendwo auch rumturnen und werde aber tatsächlich schon ab Donnerstag da vor Ort relativ eingebunden sein. Also für mich nur kurzes Durchschnaufen zu Hause, bevor es dann weitergeht. Aber bin natürlich auch heiß drauf, wenn wir ansatzweise nur so gutes Wetter dort haben werden wie in Hamburg. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass da richtig, richtig schnelle Zeiten gelaufen werden. Übrigens auch deutsche Athleten dabei. Ich habe mindestens schon gehört von Debbie Schöneborn, Alina Reh und Amanal Petros habe ich auch gehört. Und ich glaube, die beiden Mädels nehmen die 5 Kilometer in Angriff. Also für beide, naja, für Alina kommt natürlich von der Bahn, ist jetzt schon eine gewöhnliche Strecke, sag ich jetzt mal. Für Debbie eher sicherlich ein bisschen Sprint als Marathonläuferin, die ja übrigens auch schon die Olympia-Quali in Sevilla dieses Frühjahr geknackt hat. Und Amanal Petros läuft, meine ich, 10 Kilometer, habe ich gehört. Falls sie nicht kurzfristig noch switchen, das ist ja natürlich da auch immer möglich. Ja, es werden nur Adidas-Athleten eingeladen, weil es ist natürlich ein Adidas-Event. Insofern wundert euch nicht, wenn da jetzt nicht Athleten, andere Ausrüster da sein werden. Aber auch, wie gesagt, Adidas-Athletinnen und Athleten von überall, aus jedem Fleck der Erde werden da vor Ort sein. Und das wird sehr schön und sehr schnell werden.
Jetzt hast du natürlich schon wieder so viele Felder aufgerissen mit deiner Äußerung, ja. Dass ein Sponsor eine Topläuferin am Start zumindest behindert, müssen wir gleich nochmal mit London-Marathon besprechen. Ah, ja, ja. Weil da war wirklich eine bemerkenswerte Situation mit Eilish, mit Kogan. Dann natürlich nochmal die Ergebnisse von London auf jeden Fall, weil da war ja auch ein paar bemerkenswerte Rennen und auch dramatische Rennen. Ich wollte aber nochmal auf eins zurückkommen, weil du gesagt hast, ja, du warst richtig beseelt am Montag noch.
Ja.
Das war natürlich auch bei vielen Leuten so, die Fabienne Königstein gesehen haben, ja, weil die total selber ja von ihrer eigenen Form beseelt war, die ein fantastisches Rennen abgeliefert hat, Olympianorm gelaufen ist, ja, ihre eigene Bestzeit pulverisiert hat, ja, und danach dann genauso wie wir sie ja zwei Tage lang erlebt haben, da mit diesem fröhlichen Ausdruck auf dem Gesicht, also ich will nicht sagen grinsen, weil das war eher so eine innere Zufriedenheit und so richtig glücklich, ja, nimm es mal so ganz platt glücklich, ja, so sah sie aus und hat dann ja nachher dir gesagt, dass sie jetzt richtig hardcore feiern geht, ja, Klammer auf, den schnellsten Weg zu ihrem Kind gesucht hat, ja, das ja in Kassel untergebracht war und sie zwei Tage nicht gesehen hatte. Und sie hat das ja gepostet in ihrer Story. Während Mama da fantastisch gelaufen ist und Bestzeit gelaufen ist, hat die Kleine den Besteckschrank ausgeräumt, ja, und das großflächig vom Stuhl auf den Boden verteilt. Ja, so geht das, ja. So macht man Alarm, wenn Mutti Gas gibt, ja. Großer Sport. Aber das sind ja so Punkte, wo man sich dann halt auch anstecken lässt. Ich hab gestern irgendwie auch was ganz Dummes gedacht. Vielleicht schaue ich irgendwie die nächsten Tage mal, wie weit ich laufen kann. Dumm, wow. Ne? Ganz dumme Idee. Das ist eine ganz dumme Idee.
Ganz im Gegenteil, das wär natürlich sehr, sehr spannend.
Ich hab diese völligen Verwirrungen des Geistes schon hin und wieder nach so Veranstaltungen.
Und tatsächlich auch gar nicht so unpassend im Hinblick auf den Wings for Life World Run, wo wir auch ein Team haben werden. Das haben wir irgendwie, glaube ich, die ganzen letzten Wochen verschwitzt, hier konkret zu nennen. Wobei uns ja auch schon einige hier aus der Community geschrieben haben, dass sie bei der Anmeldung entdeckt haben, dass das Team Bestzeit Podcast ja nach wie vor
noch existiert.
Ja, for Life ist, World, ist noch da. Genau, Wings for Life World Run Kosmos noch besteht. Ihr könnt euch also auch noch unter unserem Namen dort melden. Wir freuen uns über jeden, der da mitläuft. Ich werde zu 90% auch mitlaufen, vor Ort in München, allerdings dann in einer entspannten Art und Weise. Ralf, wie sieht's aus, so remote, wenn du jetzt schon so einen Test machst, wie weit kommt man, dann ist das ja quasi ein ganz gutes
Vorgeplänkel vielleicht. Ich habe gesagt, ich hatte eine doofe Idee. Davon musst du nochmal sagen.
Datum
ist. Ich habe ja immer das Problem mit dem Arbeiten, aber sonntags morgens geht ja
meistens. Sonntag, weil letztes Mal war ich ja in St. George.
Samstag
nächste Woche. Samstag, ja. 6. Mai meine ich jetzt. Puh, nicht, dass ja, ich 6. Mai. Wir werden wahrscheinlich Zuschriften bekommen, wenn es der 7. ist, aber ich kann das parallel auch
nochmal googeln. Schauen wir natürlich nochmal nach. Ja, letztes Jahr war ich ja in den USA, da wäre ich dann mitten in der Nacht gewesen. Da habe ich es tatsächlich nicht geschafft, weil ich ja davor die lange Übertragung hatte.
7. Mai, Leute.
7. Mai ist der Sonntag, ne?
Ja.
Ja, müsste ich eigentlich schaffen können. Ja, Zusage, ich laufe mit.
Das ist doch mal großartig. Dann sind wir schon mal zwei Leute, die im Team
Bestzeit
Podcast auf jeden Fall starten werden.
Oh, sehr schön.
Und hier bezüglich Hamburg auch nochmal der Hinweis, das würde ich jetzt auch nochmal direkt anschließen. Ich meine, wer von euch regelmäßig in die Shownotes guckt, der wird das ja dort ohnehin sehen. Wir werden die Aufzeichnung sozusagen unserer Hamburg-Marathon-Übertragung, die ja auf YouTube stattgefunden hat, die werde ich auch nochmal verlinken. Es gab nämlich doch recht viele Nachrichten, die uns auf verschiedenen Wegen erreicht haben, ob man das nochmal nachgucken kann, weil Leute selber gelaufen sind oder keine Zeit hatten. Also Hamburg-Marathon, unsere Übertragung, die findet ihr ganz einfach auf den Seiten, sozusagen auf der YouTube-Seite der Veranstalter. Aber ich werde es der Einfachheit halber einfach in die Shownotes packen.
Ja, dann lass uns auch noch ein halbes Stündchen über London-Marathon reden.
Und unseren Partner müssen wir natürlich auch noch einfügen. Also das ist, wir sind heute echt tight und wir wissen jetzt ja schon, das können wir vielleicht auch mal noch kurz vorwegnehmen, dass die Folge heute sowieso ein bisschen länger wird, weil wir haben auch einen ganz tollen Gast diese Woche hier, die viele von euch wahrscheinlich noch gar nicht kennen werden, aber es ist ein sehr interessantes Gespräch geworden, was wir aber letzte Woche schon aufnehmen mussten. Sonst hätten wir das zeitlich alles hier gar nicht mehr hingekriegt.
Ja, vor allem ist auch eine wirklich fantastische Idee, die Joyce da verfolgt. Und ja. Das ist ganz faszinierend, was so im Laufkosmos passiert. Aber das ist nochmal so ein Stück darüber, ne? Weil das hat so viele Ebenen. Aber das hört ihr gleich alles selber. Ja, das ist wirklich herzerwärmend. Ja, und da gehen wir auf jeden Fall in Richtung Runners High vor dem Ereignis schon. Ja, um da nochmal auf meine Eingangsfrage zurückzukommen. Runners High hatten natürlich auch Sifan Hassan und Calvin Kiptum, die beiden Sieger beim London Marathon. Würde man jetzt mehr oder weniger sagen, ja, okay, ja, super Zeiten und so weiter. Aber da sind natürlich schon so ein paar Side Notes dabei. Sifan Hassan musste mehrfach anhalten, war ja ihr Debüt. Die Kommentatoren beim englischen Kommentar waren irgendwie sediert. Jedenfalls haben die das gar nicht so überrissen, was die da für eine unglaubliche Comeback-Leistung abgeliefert hat. Aber nachdem sie mehrfach anhalten musste und aus der Spitzengruppe relativ früh schon rausgefallen war, ist sie wieder da reingelaufen und Marathon-Debüt von 2 Stunden 18 gelaufen. Also das ist mal, und damit ist sie sicher, was jetzt die Bestzeiten-Palette angeht, die größte Läuferin aller Zeiten, das muss man ganz klar sagen, weil von der Zeit deutlich unter 2 Minuten über 800 Meter bis Marathon, alles im absoluten Weltklasse-Bereich. Ja, also das ist schon ganz erstaunlich. Ja, und jetzt brauche ich ja mal deine komplette Fachexpertise. Wer ist eigentlich Calvin Kiptum?
Ja, also der Mann ist auf jeden Fall ein gewisses Phänomen, denn wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir sein Name vor dem Valencia-Marathon im letzten Jahr auch noch nicht untergekommen. Wir müssen natürlich auch vielleicht nochmal sagen, die Leistungsdichte in Kenia und Äthiopien, vor allem im Straßenlaufbereich, die ist ja einfach auch gigantisch. Und da gibt es natürlich immer viele neue Gesichter. Manche halten sich auch nicht so lange. Manche sind sozusagen ein bisschen, ja, in der Musikbranche würde man One-Hit-Wonder sagen. Es gibt jetzt nicht mehr ganz so diese vielleicht prägenden Phasen. Natürlich Eliud Kipchoge, ganz klar. Aber es war früher dann schon, es gab so Äras, würde ich sagen. Ära Haile Gebrselassie, dann Dennis Kimetto, Bekele und sowas. Das ist jetzt schon sehr viel, sehr viel mehr neue Gesichter, die da einfach auch in die Szene rein crashen, so muss man es wahrscheinlich fast sagen. Letztes Jahr schon wahrscheinlich für die komplette Szene sehr überraschend, nur hauchdünn schon am Weltrekord von Eliud Kipchoge vorbeigeschrammt in Valencia. Und das war auch das erste Mal, dass mir der Name untergekommen ist. Jetzt wieder London, 16 Sekunden nur über dem Weltrekord von Eliud Kipchoge, und zwar nicht in Berlin, sondern in London. Ja, London hat natürlich auch immer in der Vergangenheit schon für sich so ein bisschen beansprucht, dass sie auch eine wahnsinnig schnelle Strecke haben. London hat vor allem auch wahnsinnig viel Geld, das da sozusagen ausgegeben werden kann für absolute Top-Leute. Aber fairerweise muss man sagen, in den letzten Jahren ist jetzt London, Berlin nicht wirklich, ich finde, nicht als Event auf Augenhöhe entgegengekommen. Wie gesagt, viele Stars am Start, aber zeitentechnisch meistens dann doch relativ weit weg vom bestehenden Weltrekord. Das ist jetzt anders. Und vor allem die Art und Weise, wie Kelvin Kiptum dieses Rennen gestaltet hat, ist ja auch bemerkenswert, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Denn überhaupt mal einen Halbmarathon unter 60 Minuten zu laufen, das ist schon eine absolute Weltklasse-Leistung. Er ist aber einfach die zweite Hälfte schneller gerannt als die erste, und zwar in 59 Minuten und 44 Sekunden. Kann ich mich jetzt ehrlich gesagt so aus dem Stegreif auch nicht erinnern, ob es das schon mal so gegeben hat. Und ist beeindruckend und bin sehr gespannt. Wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge ja auch über ein bisschen orakelt, wie kann es jetzt weitergehen für Eliud Kipchoge. Natürlich jetzt Boston eher ein bisschen Tiefpunkt, in Anführungszeichen. Also natürlich immer noch begnadeter Läufer, wahnsinnige Dichte, aber sein selbstgestecktes Ziel, alle 6 Majors und die Olympischen Spiele in Paris zu gewinnen, das ist natürlich jetzt eher gerade ein bisschen am Wanken. Und um das zu komplettieren, müsste er tatsächlich im Herbst eigentlich ja nur in New York laufen. Ich habe jetzt so eine Vermutung, wer Kelvin Kiptum ein sehr attraktives Angebot machen wird, um ihn im Herbst, um genauer zu sein, vielleicht im September einladen zu wollen. Also ich zumindest würde das machen aus deren Sicht, weil wenn man schon abonnementmäßig Weltrekorde für sich verbucht, dann glaube ich, wäre das eine spannende Geschichte.
Also ich habe mich jetzt mal ein bisschen auf die Reise gemacht, weil das hat mich natürlich auch nicht losgelassen. Ich kannte den Namen auch nur aus dieser Ergebnisliste da von Valencia. Und es ist, also da kommen jetzt mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen. Ja, also der Kollege ist 23 Jahre alt. Der ist zum ersten Mal in der Weltrangliste der World Athletics aufgetaucht. Da war er 19. Da ist er zum ersten Mal einen Halbmarathon unter einer Stunde gelaufen. Das hast du gesagt. Es sind viele junge Talente, die dann gerade auf Halbmarathon da brutal Gas geben. Ja, noch kleine Side-Note, was die PB angeht. Er ist auch auf der Bahn mal gelaufen, 28:17. Er ist am Sonntag in London den Streckenabschnitt zwischen 30 und 40 Kilometer in 27:50 gelaufen. Ja, nur mal so viel dazu. Das ist schon crazy. So, 23 Jährchen alt. Sicher so von der Statur her, vom Laufstil her, die Engländer sagen dazu ja gifted, ja, also das ist schon ein Talent, das ist gar keine Frage. Aber wir reden hier über Weltrekord, ja, also der schnellste jemals über die Marathondistanz. Im Anschluss an Valencia ist er bei der Pressekonferenz gefragt worden, wer denn sein Coach wäre, weil den kannte ja auch in der besser informierten Presselandschaft kaum jemand. Und dann ist er zweimal nachgefragt worden und dann hat er relativ laut mehrfach ins Mikrofon gesagt, ich habe keinen Coach.
What?
Ja, genau. What? Er sagte, ich habe keinen Coach. So, du weißt das besser als wir alle. Natürlich läuft er in größeren Gruppen. Er trainiert wohl in Chepkorio. Das ist außerhalb von Eldoret, ungefähr 15 Kilometer von Kap da gerade entfernt. Auch da kann ich das nur wiedergeben. Du weißt grob, wo das ist. Und es gibt auf Social Media ein paar Fotos, wo er in Gruppen mit anderen zusammenläuft. Das war mal in der Gruppe von Julian Wanders und da war Amanal Petros wohl auch dabei. Das sagt aber ja jetzt erstmal nichts über, über ein Trainingscamp, einen Trainer oder eine Gruppe. Ja? Also das waren so die Sachen, die ich mal auf Stelle rausfinden konnte. Und dann gibt es leider eine Sache, die mich ein bisschen nachdenklich gestimmt hat. Wir haben ja da schon häufiger darüber gesprochen, dass gerade in Kenia da auch relativ viele europäische Manager rumquirlen, die nicht immer nur einen guten Leumund haben. Ja, und Kevin Kiptum wird vertreten von Golazo Personalities. Sagt ihr das was?
Ja, kenne ich.
Golazo Personalities.
Aus Holland.
Aus Belgien,
hieß um genau früher, zu sein. Oder Entschuldigung, Belgien, ja. Es hieß früher Golazo Sports, meine ich. Jetzt heißt es scheinbar Golazo Personalities, okay.
Ja, und das wird geleitet von einem Agenten, der heißt Mark Kostjens.
Kostjens.
Und der ist leider ganz schlecht beleumundet. Ja, weil aus seinem Portfolio an Top-Athletinnen und Athleten sind allein in den letzten 2 Jahren 8 wegen Epo-Dopings oder Fehlern in der Anwesenheit bei Dopingproben gesperrt worden. Das ist keine gute Visitenkarte für so einen jungen Mann, der gerne die Welt erobern möchte, respektive der dabei ist, die Marathon-Geschichtsbücher neu zu schreiben. Ja, das sind so Punkte, wo wir als Journalisten hinterhergehen und fragen dann, wenn Leute so kometenartig nach ganz, ganz oben in der Welt kommen, hey, was ist eigentlich der Background? Ja, wo kommen die her? Haben die halt eine Geschichte? Ja, das machen wir bei jedem, der so hochkommt. Bei jedem. Ja, und mal jetzt nochmal als Gegenentwurf, Eliud Kipchoge, der hat eine komplette Karriere von Juniorenjahren im Cross über Bahn, ja, und es war nicht alles gleich top, sondern es sind Entwicklungen dabei gewesen. Ja, weder das eine wäscht den einen rein, noch das andere verurteilt den anderen. Aber absolut, einfach um Zusammenhänge, Hintergründe zu verstehen, auch verstehbar zu machen, ja, weil wir sitzen ja dann davor, also wir alle ja als Laufgemeinde und denken, ey Junge, wie kann denn der mit 23 Jahren so schnell laufen? Ja. Und dann sucht man halt nach Ansätzen. Und wenn ein 23-Jähriger mir dann sagt, okay, ich trainiere mich alleine, dann ist das schon bemerkenswert.
Ja. Ich hätte es besser nicht ausdrücken können. Per se ist es so, wenn jemand so einschlägt in die Szene, wirklich Leute, die über 20 Jahre, mehr als 20 Jahre, muss man bei Eliud Kipchoge inzwischen ja schon sagen, denn er ist, glaube ich, mit 18 damals Weltmeister geworden, ich meine in Paris über 5000 Meter. Und jetzt ja dann, glaube ich, nächstes Jahr 40 wird oder dieses Jahr 40 wird. Das ist die eine Sache. Das heißt jetzt auch nicht, dass wir für ihn irgendwie ansatzweise nur uns verbürgen könnten. Man guckt ja jetzt nicht dahinter. Aber das ist natürlich einfach eine lange Karriere, in der er bislang sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Und wenn natürlich jemand brutal hier einsteigt, nahe am Weltrekord, der wirklich gerade im Marathon auch besonders ist, weil da vieles passen muss, auch was die Rahmenbedingungen anbelangt. Und wir wissen ja auch, dass Eliud Kipchoge jetzt durchaus einige Jahre gebraucht hat, um da nochmal ein paar Sekunden abzuknapsen. Das ist dann schon mal ein guter Grund, da mal zu gucken, Coach, war ja schon mal dein Ansatz, Coach und natürlich sonstige Umgebung, Management. Und ich frage mich halt immer, wenn man das ja weiß, warum umgibt man sich mit solchen Leuten? Weil das kann ja nicht positiv irgendwie mit dir, deinem Namen, deiner Persönlichkeit in Verbindung gebracht werden. Das wird ja immer, das wird ja jeder andere genauso machen, dass die das dann schon als problematisch erachten und vielleicht auch eher noch ein bisschen mehr versuchen, da dann natürlich darüber hier herauszufinden. Insofern, ja, eher unglückliche Wahl des Managements. Wir können natürlich nur hoffen im Sinne des Sports, dass das alles hier mit rechten Dingen zugeht. Aber ich denke, der wird sicherlich unter sehr starker Beobachtung sein, spätestens jetzt, wenn nicht schon nach Valencia. Und wir alle wissen natürlich, Trainingskontrollen in Kenia ist jetzt nicht immer ganz so einfach. Andererseits, wir haben auch sehr ausführlich damals über Zane Robertson gesprochen, der ja Großteil des Jahres in Kenia lebt. Gut, die Zielkontrolle war dann bei einem Rennen in Europa. Aber ja, bin sehr gespannt, wie das natürlich da weitergehen wird.
Ja, zu Zane Robertson, jetzt gerade in dieser Woche ist ein amerikanischer Podcast entstanden und erschienen, so, ne? Deutsch, ja, die Wörter schön auseinanderhalten und sauber aussprechen. der über einen Triathleten, der positiv auf Epo getestet worden ist, erzählt, der in diesem Podcast seine Geschichte komplett auf den Tisch legt. So ähnlich wie Robertson auch. Das ist jetzt wohl offensichtlich Mode. Trend. Aber damit bestimmt er auch komplett das Narrativ und die Geschichte dazu. Und es sind wohl einige Unklarheiten, Unregelmäßigkeiten, Zeitzusammenhänge, die eher fragwürdig erscheinen und so weiter und so weiter. Also da passieren schon noch Dinge in der absoluten Weltklasse. Ja, über die kenianischen Dopingfälle haben wir genug gesprochen. So ist das manchmal. Dann vergeht einem manchmal schon so ein bisschen, ne, das Beseelte nach so einem Wochenende wie in Hamburg. Das ist leider so. Deshalb kommen wir gleich auch zu einer ganz positiven jungen Frau. Haben aber vorher noch unseren Partner und, weil es dazu passt, noch die Geschichte von Eilish McCogan. Ja, sie hat abgesagt den London-Marathon. Ein paar Tage vor dem Marathon. Hatte wohl eine Verletzung, hast du selber gesehen. Du bist Tempo für sie gelaufen, zumindest ein Teil des Halbmarathons in Berlin.
Sah nicht so gut aus, ja.
Ja, okay, alles klar, dass das daraus entstehen kann, müssen wir gar nicht diskutieren. Eine Riesennummer in Großbritannien, in der Laufszene, über alle Medien gespielt und so weiter und so weiter. Dann kam aber jetzt noch ein kleiner Sidekick dazu, der problematisch ist. Weil nämlich ihr persönlicher Sponsor, und da geht es jetzt nicht um Ausrüstung oder um Klamotten, sondern da geht es um Nahrungsergänzungsmittel, ein anderer ist als der Namenssponsor des London Marathons in diesem Jahr. Und da hat es wohl Interventionen des Veranstalters gegeben, was die Kleidungswahl bei Eilish McCogan angeht. Die wollte nämlich ihren Partner auf ihrem Renndress drauf haben. Das hat man ihr nicht gestattet. Und das ist eben ein Konkurrent des Namensgebers vom London Marathon. Das ist problematisch. Aber man muss dazu Vollständigkeit halber noch sagen, es ist halt so, dass in den Bestimmungen des London Marathons eine Werbefläche freigegeben ist. Ah. Da hat Eilish sich völlig überraschend für ihren Ausrüster entschieden. Klar, weil der liefert ja auch das Race-Dress, das ist ja klar. Und ein zweiter ist eigentlich aufgrund der reinen Bestimmungen des London Marathons und glaube ich sogar, das ist eine Regelung, die bei den Majors einheitlich ist, nicht zugelassen. Also das ist vielschichtig, das Thema.
Ja, das ist interessant, weil das eigentlich jetzt nicht mehr konform geht mit den Regeln des Weltverbandes. Das war früher so. Da hieß es ein Logo und then that's it. Tatsächlich wurde das vor, ich glaube, einigen Jahren, 2-3 Jahren, insofern aufgeweicht, ohne dass das jetzt groß publiziert wurde, aber dass man mindestens ein weiteres Logo auf die Brust machen darf, das natürlich nicht das gleiche Logo sein darf wie das Ausrüsterlogo. Es muss ein anderes Logo sein. Sonst würde ja zum Beispiel auch Eliud Kipchoge nicht in der Lage, mit dem NN-Logo auf der anderen Seite.
Könnte man natürlich immer noch sagen, ist sein Laufclub.
Sein Team, ja, der zufällig dann seinen Club heißt, so wie der Sponsor, aber also natürlich könnte man auch so einen Workaround machen. Ich habe, glaube ich, in Berlin war es beim Halbmarathon, ist jetzt kein Major, der Halbmarathon, aber natürlich die gleichen Leute, die das organisieren, da gab es auch ein bisschen Gesprächsbedarf, da hatte Hendrik Pfeiffer sich nochmal erkundigt, wie viele Logos denn jetzt sozusagen erlaubt sind. Ich glaube, in Deutschland, wenn du jetzt bei einem Straßenlauf irgendwo rennst, wo jetzt nicht im weitesten Sinne unter großer Aufmerksamkeit und Beobachtung steht, dann kannst du wahrscheinlich sowieso machen, was du willst. Ansonsten ist sogar, glaube ich, meine ich inzwischen 3 Logos erlaubt. Er hat sich dann, glaube ich, 1 oder 2 abkleben müssen. Ich weiß gar nicht, was Hendrik am Ende jetzt noch drauf hatte. Neben seinem Ausrüster, glaube ich, die Bundeswehr und wahrscheinlich noch was anderes, vielleicht das von seinem Club. International, ja, auch Diamond League, siehst du auch einen Carsten Warholm mit Ausrüsterlogo und mindestens einem anderen Logo. Das ist dann in Teilen auch eine Ausrüsterfrage. Es gibt Ausrüster, die sind da grundsätzlich offen für. Ja? Und es gibt welche, die sagen, auf gar keinen Fall. Bei dem Ausrüster von Eilish McColgan weiß ich aus gesicherter Quelle, dass sie hier grundsätzlich offen sind, genauso wie bei Hendricks Partner. Und es wundert mich schon sehr, also dass, okay, wenn das so ist, dass der London Marathon für sich eine eigene Regelung da gefasst hat, das kann ich jetzt, wusste ich davor nicht, dann wäre es natürlich A, mal gut gewesen, dass man das vorher weiß als Athletin, das ist aber dann eine Sache ihres Managements ganz offensichtlich, weil ansonsten hätte ich das auch als extrem problematisch empfunden, ehrlich gesagt, weil okay, dass der Partner oder der offizielle Nutrition-Partner des London-Marathons jetzt nicht so viel Bock drauf hat, sie irgendwie 2 Stunden Übertragung ständig mit einem Konkurrenzprodukt auf dem Trikot zu sehen, das verstehe ich natürlich. Aber da dann so einzugreifen in auch wirtschaftliche Dinge von Athleten, worüber die sich ja auch ihren Lebensunterhalt und natürlich auch diesen ganzen Aufwand, Trainingslager etc., Physios, Coaches, musst du ja bezahlen, sichern, fände ich extrem problematisch, ganz ehrlich. Habe ich so sonst auch noch nicht erlebt oder gesehen, dass da wirklich so eine Ansage gemacht wird, das geht nicht, kannst du nicht bringen, weil das ist nicht konform mit unserem Partner von der Veranstaltung. Gut, wenn das so ist mit der Regelung, das wird ja dann wahrscheinlich in dem Vertrag irgendwo zumindest in der Fußnote beinhaltet gewesen sein. Wir Profis, oder ich bin jetzt kein Profi mehr, aber in der Vergangenheit, haben wir im Vorfeld dann auch solche Vereinbarungen unterschreiben müssen. Da steht dann auch genau geregelt, wie viele Wochen vorher und nachher du zum Beispiel keinen anderen Marathon laufen darfst, um natürlich auch sicherzustellen, dass du auf den Tag X alles daran setzt, da perfekt vorbereitet zu sein. Und so weiter und so fort. Da steht natürlich, was man für ein Salär bekommt, was man für Cuts bekommt, wenn man eben das Rennen aufgeben muss und so weiter, was für Verpflichtungen man hat. Aber genau da sollte dann sowas eigentlich auch irgendwo erfasst sein. Sehr
kann natürlich tatsächlich in den allgemeinen Regeln drinstehen, ja, die man dann nicht mehr in den Vertrag extra reinschreibt. Ja, es ist auf jeden Fall eine schwierige Diskussion, weil du hast es gesagt, ja. Es ist eben ja nicht möglich, dann zu sagen, ja, dann gehe ich zu einem anderen Major, weil es gibt nicht so viele. Und du würdest damit ja professionellen Läuferinnen und Läufern einfach ihre Basis entziehen. Ja, richtig. Weil sie dann gezwungen wären, jeweils den dort ansässigen Sponsoren Genüge zu tun. Das kann nicht
der andere sein. Das ist ja jedes Mal ein anderer. Weißt du, wenn das für die ganze Serie zumindest die gleichen Partner wären, dann wüsstest du, okay, es ist immer dieser Nutrition-Partner, das ist immer dieser Namenspartner oder sowas. Aber da das ja bei jeder Major vermarktet sich ja selbst, da wärst du ja dann, also wenn das alle so machen würden, dann ja, bist du als Athlet ja praktisch gar nirgendwo in der Lage, tatsächlich zu starten.
Ja, eine schöne Diskussion. Ich glaube, da müssen wir auch mal mit den Jungs vom Berlin-Marathon einfach mal so eine Diskussion über dieses ganze Roundabout, ja, was da so abgeht mit Athleten, mit Managern und so weiter. Ja, klingt spannend. Kommt gleich auf unsere Liste drauf. Unsere Liste ist immer noch lang, ihr Lieben, ja, weil wir das ist Wahnsinn. Weißt du, was das Beste ist? Unser Nutrition-Partner, ja, ist immer derselbe.
Der ist immer derselbe und der ist sehr relaxed, muss man sagen. Und deswegen wird für euch wenig überraschend auch diese Podcast-Folge von AG1 gesponsert, ja. Wir sind jetzt in, was weiß ich, nach anderthalb Jahren echt schon am Überlegen, wie wir euch das sonst noch präsentieren können, weil ihr die Partner natürlich schon kennt und viele von euch auch sehr schätzen. Wir treffen ja auch viele von euch gerade bei solchen Events wie beim Hamburg-Marathon auf der Messe und so weiter. Und freuen uns natürlich, dass so viele von euch auch darauf schwören. Aber ja, wir können das natürlich mal kurz zusammenfassen. Was steckt denn in AG1? Das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten, die eben aus echten Lebensmitteln gewonnen werden. Die Mikronährstoffe sind in hoher Bioverfügbarkeit und werden dementsprechend sehr, sehr gut vom Körper aufgenommen. Warum nimmt man das? Ja, also ich nehme das natürlich, weil ich jetzt immer noch vorhabe, Sport zu treiben. Die Krankheitsphase liegt Gott sei Dank hinter mir. Ich bin wieder back im Laufgame. Aber es ist natürlich genauso geeignet für Leute, die eben einen stressigen oder hektischen Alltag haben, die vielleicht viel unterwegs sind. Auch wir hatten unsere Travel Packs mit dabei. Da kannst du vielleicht gleich noch im Anschluss, Ralf, eine kleine Anekdote erzählen aus dem Hotel, wie man es schafft, dann auch nicht darauf zugreifen zu können, wenn man es trotzdem dabei hat. Und jedenfalls genau, hektischer Alltag, Kids, große Familien und so weiter, da macht ihr das natürlich einfach, euch optimal zu versorgen. Wir betonen, es soll nicht eine ausgewogene und gesunde Ernährung ersetzen, sondern einfach ergänzen im besten Sinne des Wortes, gerade für Phasen, wo man einfach besonders beansprucht ist. Und zubereitet ist das ganz simpel, ihr nehmt 250 Milliliter kühles Wasser, ein Messlöffel AG1 und schüttelt das Ganze 20 Sekunden, dann seid ihr ready für euren Start in den Tag.
Ja, und bei unserer Lieferung gibt es ja die Travel Packs noch dazu. Ja, wenn richtig, ihr das über unseren Link, das kannst du gleich nochmal sagen, und den Shaker dazu. Ja, und was hatte ich natürlich dabei an einem stressigen Wochenende, wo man schon weiß, dass es an die Reserven geht. Ja, ich hatte meinen Travel Packs dabei und ich hatte meinen Shaker dabei. Und ich pimp das dann gerne noch ein bisschen mit Fresh Fruits. Ja, also ich hatte im Mixer da mir noch ein bisschen was dazu gemacht, ja, schön Wasser dazu, einen Schluck Orangensaft dazu und habe das als fertigen Shake dabei gehabt. So, dann habe ich den in den Kühlschrank gestellt in meinem Zimmer. Im Hotel? Ja. Und da eben mein erstes Zimmer, und jetzt kommt Special Ralf Scholt, ja, das habe ich, glaube ich, hier noch nicht erzählt, aber ich bin Spezialist dafür, Zimmer zu wechseln in Hotels. Ja, gerne 2 bis 3 Mal, weil ich geräuschempfindlich bin. Und mein erstes Zimmer war sehr schön gelegen, mit einem tollen Blick auf den entfernt liegenden Hafen und die Kräne und so weiter in Hamburg, aber direkt neben dem Aufzugsschacht. Und ich bin dann immer wirklich empfindlich. Oh, und dann am nächsten Tag runter, die waren super freundlich, alles klar, wunderbar. Ich Zimmer gewechselt. Ah, mein AG1-Shake steht ja noch im Kühlschrank. Und ich habe den Kühlschrank nicht aufgekriegt. Klingt total behämmert, aber ich habe ihn nicht aufgekriegt. Das war ein elektronisch verschließbarer Kühlschrank, der eigentlich mal, hat der eine oder andere von euch vielleicht schon mal gesehen, da kann man dann automatisch die Getränke rausnehmen und die gleichzeitig auch billen lassen. Also dann wird gleich das auf die Zimmerrechnung draufgeschlagen. Deshalb sind die elektronisch und deshalb sind die auch elektronisch verschließbar. Ich habe es nicht aufgekriegt, keine Chance. Ich dann runtergegangen, ich so, sorry, aber den Shake, ich hätte ihn ganz gerne wieder. Ja. Und es war tatsächlich so, dass mit der Deaktivierung der Schlüsselkarte der Safe zumacht. Ja, und die very precious Shaker bleiben dann da drin. Aber sie haben es mir dann rausgeholt, und während wir auf der Messe waren und sehr viele von euch getroffen haben, was ein großer Spaß war, haben sie es dann rübergeräumt, und der Shaker stand in meinem neuen Zimmer dann im Kühlschrank.
Ja? Im Kühlschrank sogar. Ja. Das war, hab ich mitgedacht. Ja, das war ja großartiger Service. Ja, wir haben bisschen geschmunzelt über das, weil ich da
ja, aber nicht gerechnet hätte, dass das passiert. Der Typ kriegt doch nicht mal einen Kühlschrank auf.
Ja, ja, aber Ende gut, alles gut. Ich bin euch natürlich noch den Link schuldig, den ihr genauso natürlich in den Shownotes findet, das ist ja klar. Und ihr kennt ihn schon, aber nichtsdestotrotz, ihr könnt natürlich auf dieses Spezialangebot von uns zurückgreifen, indem ihr Folgendes in euren Browser eingibt: www.athleticgreens.com/bestzeit, www.athleticgreens.com. /Bestzeit.
Ja, so, Ralf, dann Versorgung, würde ich fast sagen. Und Versorgung und wie schafft man das eigentlich und wie kriegt man das eigentlich hin und wo kriegt man eigentlich die ganze Energie her? Ja, aber auch Runners High vor, während und ich habe das Gefühl auch nach dem Lauf. Das alles werdet ihr jetzt erleben von einer sehr, sehr spannenden Frau, die vor allen Dingen ein unglaubliches Projekt erfunden, erdacht, ihr eingefallen ist und vor allen Dingen absolut. Und vor allen Dingen jetzt angeht, und das ist wirklich ganz großer Tango. So, Joyce, eigentlich müsste man ja sagen, super Idee, oder wie kommst du denn auf so einen Blödsinn? Erstmal herzlich willkommen in unserer kleinen Bestzeit-Show. Sehr schön, dich bei uns zu haben, dass du uns ausgewählt hast, um dein Projekt vorzustellen, denn das ist schon was Besonderes.
Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Wie komme ich auf so eine komische Idee? Das ist tatsächlich eine Biergarten-Idee gewesen.
Wie so oft
passieren die witzigsten Geschichten im Biergarten. Mein Freund und ich haben uns mit anderen Läuferfreunden sozusagen dort getroffen und wir haben philosophiert über diese ganzen Ultra-Extremsportler auf dieser Welt. Und der eine läuft irgendwie durch Amerika, der andere irgendwie durch Asien, der nächste durchquert irgendeinen anderen Kontinent. Und dann hat mein Freund so by the way gesagt, ja, du kannst ja mal um Deutschland rumlaufen. Und das war es dann eigentlich auch an der Stelle. Und dann hat es aber irgendwie in meinem Kopf gerattert. Und ich fand diese Idee irgendwie total cool. Und habe mich dann damit auseinandergesetzt und habe gesehen, dass es in dieser Form, wie ich es jetzt vorhabe, noch keiner gemacht hat. Und da habe ich gesagt, okay, dann jetzt erst recht. Und deswegen sind wir, also das war jetzt letztes Jahr im Juni, glaube ich, diese Biergartengeschichte. Und seitdem bin ich eigentlich in der Planung, dieses Ding tatsächlich in die Tat umzusetzen.
Das wäre tatsächlich jetzt meine direkte Anschlussfrage ohnehin gewesen. Wenn man auf so eine verrückte Idee kommt, die einen ja dann offensichtlich auch nicht mehr verlässt, sondern die man tatsächlich versucht, mit Leben, mit Planung zu füllen, wie viel Zeit braucht man, um das vorzubereiten? Du hast jetzt gesagt, Juni letzten Jahres erstmalig die Idee gehabt. Wann ging es in die, sag ich jetzt mal, konkreten Planungen? Und da musst du uns natürlich auch noch erzählen, wie du das grundsätzlich versuchst umzusetzen, weil das ist jetzt ja nichts, was du irgendwie neben einem regulären Job wahrscheinlich machen kannst. Vielleicht nochmal für euch zu Hause. Wenn Joyce sozusagen die innerdeutsche Grenze ablaufen möchte, sind das im Umkehrschluss 120 Marathons oder 5200 Kilometer mit 57.000 Höhenmetern und wird voraussichtlich 140 Tage dauern. Also das ist ja schon ein Mammutprojekt. Wo fängt man da an zu planen? Wie lange dauert das dann? Und wie kann man das überhaupt dann ermöglichen sozusagen, dass man das dann auch einfach mal machen kann?
Nachdem ich sozusagen dann im Oktober alle meine Routen zusammen hatte, ist dann quasi die richtige Planung losgegangen, die Überlegung auch, wie kann man das am besten in die Tat umsetzen. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja, wie gesagt, ganz normal gearbeitet. Mein Freund war tatkräftig an meiner Seite, hat mich auch immer wieder bestärkt und gesagt, coole Sache, das machen wir und wir versuchen einfach beide ein Sabbatical bei unseren jeweiligen Arbeitgebern zu beantragen. Das hat in beiden Fällen leider nicht funktioniert. Also okay. Sabbatical bedeutet ja, dass du entweder vorarbeitest oder nacharbeitest und in der Zeit dann, wo du weg bist, trotzdem bezahlt wirst. Es ging halt leider einfach nicht und wir hatten jetzt nur die Möglichkeit, unbezahlten Urlaub zu nehmen, der uns allerdings genehmigt wurde. Das heißt, wir dürfen jetzt quasi wegbleiben, dürfen aber dann auch wiederkommen.
Und dürfen auch unterwegs jetzt leider nichts essen.
Nee, genau. Genau. Ja, das heißt, man muss sich in der Zeit auch anders finanzieren, weil man ja auch gerade seine Miete und seine, das weiß ja jeder, ne? Seine laufenden Kosten muss man ja auch irgendwie abdecken. Und nur weil ich jetzt mal 3-4 Monate unterwegs bin, möchte ich natürlich meine Wohnung in Berlin nicht aufgeben, da das ja auch ein heißes Pflaster hier ist. Und ja. Deswegen haben wir jetzt dann einfach geplant und geschaut, wie man das am besten machen kann. Es gibt den einen oder anderen Sponsor, der mich von der Ausstattung her unterstützt, was auf jeden Fall schon mal extrem gut ist, weil ich ja auch einen sehr hohen Verschleiß haben werde dort auf der Strecke. Und wir sind mit vielen Leuten im Gespräch gewesen und da haben sich die ein oder anderen Sachen aufgetan. Das wird allerdings rein finanziell höchstwahrscheinlich nicht ganz ausreichen, sodass wir auf unser Erspartes zurückgreifen. Aber wir sind beide einfach so überzeugt von dem Projekt, dass wir das halt einfach eingehen. Und nicht jeder hat diese Chance oder diese Möglichkeit, sowas zu machen. Und deswegen ziehen wir das an der Stelle einfach durch, sage ich mal.
Was ja auch erstmal, muss man sagen, bewundernswert ist, denn da geht es ja dann wirklich um Lifetime Memories, im besten Falle natürlich auch positive Lifetime Memories. Wann sonst kann man sich das im Leben ja mal erlauben zu sagen, ich habe da eine coole Challenge, die mich jetzt irgendwie über einen langen Zeitraum gereizt hat, die jetzt irgendwie auch durchgeplant und ich glaube schon, dass das mit Sicherheit eine auch bestimmt eine krasse Grenzerfahrung werden wird, aber auch was bleibt, wo man sich heute, glaube ich, in der heutigen Zeit, glaube ich, auch auf sowas freuen kann, weil wird wahrscheinlich auch anderen so gehen, dass man ja vielleicht sonst mal das Gefühl hat, man sucht auch mal eine sportliche Challenge, wenn man sonst vielleicht eher im Alltag auch gut eingebunden ist. Und insofern glaube ich, dass das auch reichweitentechnisch schon, denke ich mal, viele Leute interessieren dürfte und auch ansprechen wird, wie man das umsetzt. Und zwar vor allem nicht in Woche 1, sondern ich denke da schon ein paar Wochen weiter. Ich glaube, dann wird das erst richtig interessant werden. Ja.
Ja, absolut. Also ich habe auch einen heiden Respekt davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Andererseits bin ich aber auch so ein Typ, der sagt, ach, Augen zu und durch, das wird schon irgendwie passen. Also ich habe schon viele Dinge in meinem Leben gemacht, wo ich mir wahrscheinlich sehr, sehr wenig Gedanken zugemacht habe und einfach gemeint habe, okay, das ist alles eine Kopfsache, das schafft man schon irgendwie.
Okay, da will ich jetzt sofort ein Beispiel haben. Ich brauche jetzt ein Beispiel, dass ich dir das abnehme.
Ich bin beispielsweise letztes Jahr nach dem Berlin-Marathon eine Woche später den Mammutmarsch, die 100 Kilometer gelaufen. Ich glaube, das macht jetzt auch nicht jeder.
Das ist auch eher ungewöhnlich, würde ich mal sagen.
Genau, oder ich bin auch
letztes... Und da hattest du die Planung ja noch nicht, ne? Da hattest du die Idee im Kopf, aber noch nicht die konkrete Planung, ja?
Genau, richtig, ja. Und ich muss auch gerade einlenken, das war ein Jahr davor, weil letztes Jahr bin ich nämlich 3 Marathons in 3 Wochen gelaufen. Einmal München... Oh
ja. Das ist ja einfacher.
Nee, das war einfacher, genau. Nee, das war einmal Berlin, danach kam Köln und danach München, die 3 Wochenenden hintereinander. Ich glaube, das sind auch so Sachen, die vielleicht nicht unbedingt jeder machen würde. Und ich denk mir immer, also bei mir ist es halt, ich bin ein Hobbysportler, nicht so wie du, Philipp, als ehemaliger Leistungssportler. Bei mir kommt es nicht auf die Zeit an, sondern ich mache das ja alles. Das ganze Laufen mache ich ja, weil es mir Spaß macht. Und ich weiß ganz genau, ja, ich werde niemals irgendwo auf einem Treppchen stehen. Das ist aber auch vollkommen okay und damit bin ich auch vollkommen fein. Und ich möchte eigentlich auch der Welt da draußen zeigen, dass das auch nicht unbedingt zwangsmäßig so sein muss. Also man kann ja an diesem Sport trotzdem so viel Freude haben, ohne dass man extrem gut da drin ist. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die einen Marathon in 5 oder 6 Stunden laufen und trotzdem Spaß daran haben. Und so ähnlich wird es halt bei mir auch sein. Und ja, deswegen, ich habe mich schon darauf vorbereitet, klar. aber vieles wird auch einfach Mindset sein, denke ich. Und einfach die Überzeugung, dass die Beine schon doch noch ein bisschen mehr können, als dir der Kopf vielleicht vorgibt.
Gut, aber die Community von uns, da sind ja genug so Menschen, die behaupten, dass Marathon Spaß machen würde. Das hat mir noch keiner vermitteln können, dass es so ist, ja. Aber du hast ja einen guten Punkt genannt, ja. Man könnte ja meinen, okay, du kommst eben auch aus der Leistungssport-Bubble und hast dir dann im Nachgang, ja, Philipp, hör gut zu, ja, dass dann so nach der leistungssportlichen Karriere sich so ein sportliches Loch aufgetan hat und dann braucht man ganz dringend eine dolle Challenge und dann macht man das halt, ja. Tatsächlich bist du ja eine Späteinsteigerin, was das Laufen überhaupt angeht. Du hast erst vor, korrigiere mich, aber 8 Jahren, wenn ich das richtig weiß, angefangen und seitdem schon ganz schön viel angehäuft an Läufen, Halbmarathon, Marathon, Ultraläufe. Und da merkt man ja, dass daraus ja eine Begeisterung und eine Leidenschaft und ja, vielleicht auch so ein bisschen Suchtpotenzial entstanden ist und eben nicht aus einer frühen Leistungssportkarriere. Oder hast du einen anderen Sport als Leistungssport gemacht vorher?
Nee, ich bin gar kein Leistungssportler. Ich habe früher mal im Verein geboxt. Und da mussten wir zur Erwärmung, mussten wir immer einmal um den Wald rennen. Und tatsächlich war ich auch immer diejenige, die dort beschissen hat und eine Abkürzung durch den Wald gelaufen ist. Bis der Trainer das dann irgendwann erfahren hat, weil sehr er mit dem Auto hinterhergefahren ist. sehr gut, ja. Also ich fand Laufen total doof früher. Und okay, ich habe aus dem Grund angefangen, wie wahrscheinlich die Hälfte aller Frauen, weil ich abnehmen wollte und weil es halt irgendwie die einfachste Möglichkeit ist. Man braucht ja an sich nicht viel, wenn man es jetzt nicht leistungsmäßig oder in dem Umfang betreibt, wie ich es jetzt mache. Du brauchst ein paar gute Schuhe und Sportklamotten hat jeder im Kleiderschrank und dann geht's halt los. Und dann ging es halt irgendwie, ich denke, das wird auch jeder Hobbysportler oder auch jeder ambitionierte Sportler wissen, wie geil das einfach ist, dieses Feeling, wenn du an irgendeiner Startlinie stehst. Und das spornt einen irgendwie an, dann immer weiter und größer seine Ziele zu stecken. Und man trifft ja auch dadurch, dass man an so vielen Sachen teilnimmt, auch Menschen, die noch viel verrückter sind als man selbst. Und auch gerade bei diesem Mammutmarsch, 100 Kilometer, da hat man ja auch sehr viel Zeit. Da habe ich sehr viele verrückte Menschen kennengelernt. Und die motivieren einen ja dann irgendwie auch oder inspirieren einen, wieder neue Ideen und neue Challenges umzusetzen. Und privat sieht es halt bei mir so aus, dass ich mich dagegen entschieden habe, Kinder zu kriegen. Und deswegen muss ich halt mein Lebenssinn sagen. Gott, das klingt jetzt ganz dramatisch. Aber also meine großen Ziele dann irgendwie woanders suchen. Und ich habe früher dachte ich auch, ich mache mal die Karriere und war auch irgendwie 2-mal studieren und so und dachte, dass der Job ist die Erfüllung für mich. Aber mittlerweile habe ich sie halt im Sport gefunden. Und so muss halt jeder, denke ich, seine Leidenschaft irgendwie erstmal entdecken. Das hat natürlich lange gedauert, deswegen bin ich auch so spät dran. Aber ich denke, jetzt bin ich an der richtigen Stelle. Also fühlt sich zumindest so an.
Also, da muss man ja immer sagen, ich glaube, es ist im Leben nie zu spät, neue Sportarten zu entdecken. Ralf sitzt ja immer noch drauf, dass ich das Schwimmen für mich entdecke, wo ich.
Nein, du sollst nur den ersten Teil des Triathlons absolvieren. Du musst nicht schwimmen können, du musst das nur.
Easy going, 3,5 Kilometer überleben. Also, da sind wir noch nicht ganz, aber man soll ja niemals nie sagen. Ich denke tatsächlich, dass das Laufen an sich Auch zu einem späteren Zeitpunkt im Leben, bei dir ja jetzt auch noch nicht super spät gewesen. Also das kann man ja auch noch mit 50, 60 irgendwie beginnen, weil natürlich die grundsätzlich vielleicht die, wie soll ich sagen, motorischen oder technischen Voraussetzungen zuerst mal gering sind. Du hast es auch angesprochen, man braucht jetzt in einem ersten Schritt da jetzt auch nicht irgendwie eine fancy Ausrüstung. Gute Laufschuhe sind sicherlich ein Plus, aber alles andere ist jetzt eher sekundär. Insofern ist da Laufen, glaube ich, schon ein ja prädestinierter Sport mit einer niedrigen Einstiegshürde und man trifft natürlich dann auch leicht Gleichgesinnte, wo man sich vielleicht was abschauen kann, wo man sich gegenseitig motivieren kann. Es ist vergleichsweise einfach, den Sport auszuüben, sowohl was die Uhrzeiten anbelangt und ja, selbst wenn man mal so Städtetrips macht, weißt du, ein paar Laufschuhe, Klamotten sind ja schnell mal irgendwo noch eingepackt. Also das ist, glaube ich, schon was wo man also wo du nicht schon als Kind gemacht haben musst, um das später auch noch da viel Freude dran zu haben. Und du hast vorher auch gesagt, Leistungsaspekt, das stimmt natürlich bei allen Läufen, egal ob 10 Kilometer Marathon oder natürlich auch im Ultrabereich. Natürlich wird bei solchen Events ja immer irgendwie eine Zeit gemessen, wenn es offizielle Rennen sind. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich würde mal fast sagen, ich glaube, es hält sich die Waage bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ob ihnen die Zeit wichtig ist oder nicht. Natürlich ist es total legitim, wenn man auch irgendwo diesen Anspruch an sich hat. Und damit meine ich jetzt gar nicht so im Profibereich, sondern auch natürlich im Amateurbereich gibt es natürlich Leute, für die wegen mir eine 4-Stunden-Marke, eine 3-Stunden-Marke oder was auch immer eine coole Challenge ist, sich darauf eben vorzubereiten. Aber ich würde mal sagen, es gibt wahrscheinlich genauso viele Läuferinnen und Läufer, die wahrscheinlich sagen, für mich ist das Event wichtig, das Erlebnis wichtig, vielleicht laufe ich meine Rennen zusammen mit meiner Trainingsgruppe, Running Crew, whatsoever. Ich glaube, das ist ja das Schöne, das Laufen, habe ich zumindest das Gefühl, in der heutigen Zeit ein bisschen weniger so leistungsdriven ist, als das vielleicht noch früher der Fall war, sage ich jetzt mal. Und gerade mit den Geschichten, wir haben es ja vorher kurz angerissen, du hast ja auch schon so Ultra-Trails gemacht, das ist ja dann auch nochmal der Aspekt landschaftlich und so, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Geschichte, der da dazukommt. Insofern, ja, würde mich eigentlich interessieren, wenn du sagst, du machst das jetzt seit 8 Jahren, wie lange hast du quasi aktiv geboxt, beziehungsweise wie lange war deine Sportpause? Weil das ist ja auch mal was Interessantes, wie findet man dann zurück zum Sport? Klar, du hast gesagt, für dich war es ein Punkt, dass du gesagt hast, du wolltest was für deinen Körper tun, du wolltest wieder fit werden. Hast du für dich wirklich selber einfach mit Laufen angefangen oder gab es da schon jemanden, mit dem du es am Anfang zusammen gemacht hast?
Nee, ich habe tatsächlich selbst angefangen und ich muss jetzt auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht komplett unsportlich war, den Anfang meines Lebens. Also ich war zuerst reiten, dann habe ich es mal kurz im Volleyball probiert. Ich war sogar, glaube ich, mal 3 Wochen im Leichtathletik, aber das fand ich irgendwie, mit 13 fand ich das total doof. Und dann war ich, wie gesagt, ich glaube 2 Jahre war ich im Boxen. Das war so meine prägende Zeit, weil das war auch so mein jugendliches Alter. Und da habe ich tatsächlich dann leider auch nur aufgehört, weil ich meine Stifte in der Schule nicht mehr halten konnte, weil ich halt so doll auf die Sandsäcke eingeschlagen habe, dass ich mir halt blaue Flecke zugezogen habe. An sich war es ein sehr geiles Training und dann kam halt irgendwie immer wieder was. Dann gab es halt natürlich eine Zeit, wenn man anfängt zu studieren und so, gibt es andere Sachen, die irgendwie wichtiger sind. Ich habe 8 Jahre gekellnert, sehr, sehr viel und intensiv, also ich glaube eigentlich so 6 Tage die Woche. Und das habe ich immer so abgetan mit, das ist mein Sport. Und dann würde das aber irgendwann weniger. Und ich dachte, okay, wenn ich jetzt nicht mehr kellnern gehe, dann verbrenne ich ja nichts mehr. Und ich brauche halt irgendwas, um es zu verbrennen. Und dann bin ich so langsam mit dem Laufen angefangen. Tatsächlich auch alleine die ersten Male. Also eigentlich die ganzen ersten Jahre, würde ich sagen, war ich alleine laufen. Weil das werden auch viele Zuhörer kennen. Auch eine Top-Zeit ist, um irgendwie Problembewältigung oder Sortierung des Alltags irgendwie hinzukriegen. Und deswegen, so habe ich den Weg gefunden zum Laufen, sagen wir es mal so.
Erinnerst du dich noch an Marina Colassa, Philipp, die Ultraläuferin, die ja, ich weiß gar nicht, ob du den Weg schon mal gekreuzt hast mit ihr bei irgendeinem Ultralauf, das kann nämlich sehr gut sein, weil die relativ viele davon macht. Die hat ja beim Barclays-Marathon vor 2 Jahren teilgenommen. Die hat auch Kampfsport vorher gemacht, nämlich Kickboxen und ist halt auch über das Fitnesstraining des Kickboxens zum Laufen gekommen. Und was ganz lustig ist, die Einlaufrunde in Leverkusen auf dem Platz, die heißt Boxerrunde. Ja, weil sich die Boxer aus der Boxstaffel da immer genau eine Runde rum warm laufen gequält haben. Ja, also
okay.
So hochbeliebte Runde. Ja, wobei Boxer ja auch so ein Intervalltraining machen, die müssen das dann auch schon hin und wieder mal schnell rennen. Auch nicht beliebt bei Boxern, gar nicht beliebt.
Ne? Kann ich mir vorstellen.
Ja, also von daher ist das natürlich. Also erstmal ist ja Boxen ein extrem fit machender Sport, ja, also so ganzkörperfit machender Sport. Also da hat man ja schon mal eine Basis, ja. Hast du denn irgendwas davon noch behalten? Also außer des Laufens noch Boxen oder Fitness oder Krafttraining oder Yoga oder Calisthenics, whatever machen?
Ja, ich hatte auch so eine Fitnessstudio-Zeit. Zwischendurch noch, habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Also bei mir gibt es blöderweise immer so Extreme. Da bin ich scheinbar auch der Typ.
Ah, mit Essen abwiegen, Reis nee. Vorkochen und Hühnchen und Brokkoli. Ich dachte schon, weil du gesagt hast, es war ein bisschen extremer, da habe ich mich die schon so in die Arbeit gehen sehen mit so drei vorbereiteten Meal-Prep-Boxen, wo dann genau, keine Ahnung, 30 Gramm, keine Ahnung, was auch immer, Kohlenhydrate und so sind.
Das habe ich genau 2 Wochen gemacht und dann ist es mir richtig auf die Nerven gegangen. Nee, aber das gab quasi zwischen dem Boxen und dem Laufen anfangen, gab es nochmal so eine Fitnessstudio-Phase, wo ich, glaube ich, auch 6-mal die Woche, also wenn ich was mache, dann mache ich das halt richtig konsequent. Mhm. Und da war ich dann irgendwie 6-mal die Woche im Fitnessstudio und dann hat man natürlich krass. Auch mit der, zwangsmäßig auch mit der Ernährung sich viel auseinandergesetzt und dieses mit dem Abwiegen, das funktioniert bei mir nicht. Also da habe ich keinen Drive für. Also meinen größten Respekt an alle, die das machen und so ehrgeizig sind, aber das funktioniert bei mir nicht. Und ich habe halt Sport, und das mache ich halt auch immer noch so, ist eines der Hauptgründe, weswegen ich mir das Essen genehmige. Oder andersrum, ich tue es halt, um das essen zu können, worauf ich Lust habe, weil Essen ist mein zweitliebstes Hobby, würde ich sagen.
Absolut, Lebensqualität für mich auch, ja. Also das ist ja, glaube ich, wichtig. Also ich sage immer, das ist ja auch schon, da hatten wir hier schon ab und an im Podcast ja thematisiert, dass es natürlich auch gerade, nicht nur, aber auch gerade im Leistungs- und Hochleistungssport, der auch durchaus ein problematisches Thema ist unter Umständen. Gab es ja auch jetzt, wann war das, Ralf, doch die Doku, ich glaube auch in der ARD, meine ich, mit Kim Bui und so, als ehemalige Turnerin, die das jetzt auch dann öffentlich gemacht hat. Dass
also sie Red S, ne? Also das Ermüdungssyndrom. Ja.
Ja, und viele Jahre auch eine Essstörung hatte und sowas. Also das ist das Sachen, die man den Leuten vielleicht von außen gar nicht unbedingt immer so ansehen muss, aber dann doch gerade da verbreitet ist, als man das denkt. Und das natürlich, dass das nicht gut ist, braucht man nicht drüber reden, das ist ja eh klar. Insofern, ich sehe das genauso. Also ich glaube, jeder, der sich bewegt, egal ob laufen oder sonst was, der sollte bitte, der darf sich auch gesund ernähren. Ich will jetzt keinem verbieten, dass er oder anraten, dass er nur noch Junkfood ist, um Gottes Willen, aber die Mischung macht es natürlich. Also ich glaube schon, dass wenn man sich grundsätzlich mal als bewegungsaffiner Mensch definiert, dass man da nicht irgendwie drauf achten muss, irgendwelche Kalorien zu zählen. Und wenn man Bock hat, ein Stück Kuchen zu essen, dann bitte. Also oder auch zwei. Also das
ich
ist ja.
Sagen, ich verstehe schlimm. Ich verstehe ein Stück
bei Kuchen. Bei einem ist Ralf ja eh nicht dabei. Also ja, ich finde es schlimm, wenn Leute so krass da sich selbst kasteien, weil man lebt ja auch nur einmal. Also da muss man dann auch, glaube ich, überlegen, ob man das, ob man sich das dann auch so antun möchte.
Die Rechnung ist ja ganz einfach. Man muss halt einmal ermitteln, was dein Grundumsatz ist, ja, damit man eine Idee bekommt. Ja?
Ja. Und dann, aber ich könnte dir schon mal nicht sagen, was ein Stück Kuchen an Kalorien hat, weil ich mich damit noch nie wirklich
intensiv auseinandergesetzt habe. Genau. Aber im Prinzip ist es ja ganz einfach. Du musst nur sehen, was ist Intake und was ist dein Verbrauch. Ja, und der Verbrauch generiert sich halt aus dem Grundumsatz und dem, was du am Tag dich bewegst, also dann tatsächlich als Aktivität dazu machst. Ja?
Ja.
Und nicht vergessen, auch rumsitzen und denken, weil der ein oder andere denkt angeblich auch bei der Arbeit, verbraucht Kalorien. Und es ist zwar nicht ganz zweitrangig, was man dann isst, aber es ist nicht für das Abnehmen relevant, was man dann isst, sondern dass man nur diese Bilanz nicht positiv hat. Ja, weil solange die Intake-Outtake, also Verbrauch, positiv ist, wird man nicht abnehmen können. Das ist nun mal so. Ja, ist sie negativ, nimmt man ab. Ja. Und was man dann da isst, ist jetzt nicht dafür relevant. Ist für viele andere Dinge relevant, aber dafür nicht. Ja, und ich muss nur das und das essen und darf dies und jenes nicht essen, das ist ja ein Stress, das ist ja ein negativer Stress, der auf einen wirkt, der enorm ist. Ja.
Der das ist ganz auch weit weg vom Abnehmen.
Glück im Laufen, ne?
Ja, total. total. Aber was ich noch anschließen wollte, ist die Frage jetzt sozusagen, du hast vor 8 Jahren wieder Laufen begonnen, du hast davor viele andere Sportarten gemacht. Und du hast vor allem ja auch gerade gesagt, dass du einen ganz regulären Job hast. Das ist ja immer ganz interessant, das eben auch bei uns hier, bei unseren Gästen durchaus auch mal anzubringen, weil wir haben natürlich auch sehr viele Gäste immer wieder, die Leistungssportlerinnen und Sportler sind. Okay, da kann man jetzt natürlich nicht alles vergleichen, weder was die trainieren noch ihre Lebensumstände, aber wir haben ja natürlich auch immer wieder Gäste, die tatsächlich einen ganz normalen Job haben und trotzdem eben Sport als festen Bestandteil einbauen. Wie ist es bei dir so mit dem Job jetzt, gerade auch jetzt in Hinblick natürlich auf das anstehende Projekt? Wie oft bist du, ich sage jetzt mal, Sport treiben? Vielleicht machst du ja noch andere Sachen als Laufen parallel. Wie viele Trainingseinheiten kriegst du in deinen normalen Alltag unter? Beziehungsweise seit wie viel Zeit hast du jetzt die Möglichkeit, dich sozusagen beurlauben zu lassen?
Ja, also ich bin jetzt seit einer Woche beurlaubt. Und
okay, davor, also das nur noch sehr kurzfristig jetzt,
genau,
quasi. Okay.
Ganz kurzfristig, genau. Ich habe aber seit Anfang des Jahres, also ja, seit Januar, habe ich meine Arbeitszeit verkürzt auf 24 Stunden, sodass ich nur 3 Tage Vollzeit arbeiten musste. Und die restliche Zeit habe ich auch, also die ist vergangen wie im Fluge, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich natürlich meine langen Einheiten dann in die freie Zeit gelegt und meine kurzen Einheiten an die Tage, wo ich arbeiten musste. Grundsätzlich bin ich da aber auch mit meinem Job sehr gesegnet, muss ich sagen. Ich habe Gleitzeit und konnte mir aus dem Grund immer gut einteilen, wie ich wann arbeite. Bin da extrem flexibel gewesen und ja, manchmal ist es halt auch vorgekommen, dass ich halt erst um 12 Uhr angefangen habe zu arbeiten, weil ich halt morgens nochmal 30 Kilometer gelaufen bin. Und das geht dann halt abends in die Nacht rein. Muss man halt wissen, ob man das möchte. In der Zeit habe ich natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten gehabt, Freunde zu treffen. Aber das Gute ist, wenn man diesen Sport lange genug macht, hat man ja auch nur Freunde, die das Gleiche machen wie man wie einer selbst. Und man kann dann quasi seine Einheiten auch mit Freundetreffen verbinden.
Das stimmt.
Ja. Ne, deswegen hat das auch ganz gut gepasst. Und ja, ich mache nebenbei noch ein bisschen Fahrrad. Also ich habe so einen Home-Trainer, mache quasi so aktive Regeneration auf dem Rad. Und Yoga mache ich, also Dehnen, Stretchen und solche ganzen Geschichten. Und das war es dann leider auch schon, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also ich bin ein Fan von Subboarden, aber das geht natürlich jetzt im Winter, ging das nicht. Skifahren war ich jetzt vor einer Woche. Und versuche, also ich bin da breit aufgestellt, ich bin immer für alles zu haben. Also wenn irgendjemand eine coole Idee hat oder so, bin ich auf jeden Fall immer dabei. Wenn jemand klettern will oder wie auch immer, ich muss ja nicht gut sein, Hauptsache ich bin dabei und mach mal irgendwas. Aber aktiv ist tatsächlich nur der Hometrainer und so ein bisschen Yoga, was ich nebenbei mache.
Sag mal, und hast du irgendeinen Trainer gefunden, der sagt, okay, finde ich cool, oder machst du autodidaktisch?
Alles in Eigenregie.
Ja, ich mache tatsächlich alles in Eigenregie. Ich habe es vor im Oktober meiner Physiotherapeutin diese Idee mal erzählt und seitdem traue ich mich ehrlich gesagt nicht mehr zu
ihr. Nicht mehr hin.
Ja, wenn sie das hört, liebe Grüße an der Stelle. Sie ist davon nicht so begeistert, dass ich 120 Marathons hintereinander laufe. Sie hat mir nahegelegt, irgendwie einen Marathon zu laufen und einen Tag Fahrrad zu fahren. Da habe ich gesagt, nee, der ganze Effekt ist ja dann verloren. ja, also das finden manche Leute um mich herum auch sehr komisch.
Ja, gut, das kann ich ja sehr gut nachvollziehen, aber man muss sich ja da ein bisschen reindenken in diese Nummer. Ja? Also wer ja gut aufgepasst hat, wenn du 120 Marathons laufen willst und 140 Tage hast, ist das ja mal nicht jeder Tag, sondern du hast dir ja einen Etappenplan gebaut. Hat der jetzt erstmal einen straffen Plan oder lässt du es auch mal auf dich zukommen, erstmal gucken, wie weit du kommst und dann mal überlegen, dass man Pausen macht?
Tatsächlich habe ich auch schon meine Pausentage eingeplant. Also grob gesehen habe ich mir überlegt, dass ich 6 Tage laufe, 1 Tag Pause mache. So Pi mal Daumen. Jetzt habe ich allerdings auch sehr, sehr krasse Routen und Tage mit dabei, wo ich teilweise unten, wenn ich Richtung Berchtesgaden, Garmisch-Partenkirchen und so weiter komme, habe ich 2600 Höhenmeter. Da kann ich jetzt nicht 6 Tage am Stück sowas abreißen. Dazu bin ich einfach nicht in der Lage. Da muss ich auch ehrlich mit mir selber sein. Und da werden die Pausentage schon öfter sein. Also da werde ich wahrscheinlich ein paar Tage mehr machen. Wenn ich dann hinten raus merke, wenn ich wieder auf flachem Terrain bin, an den Ostsee-, Nordseeküsten und merke, auch das läuft gerade, dann laufe ich halt auch mal 10 Tage durch oder so. Ich denke auch, dass sich der Körper irgendwann einfach daran gewöhnen wird, an diese tägliche Belastung. Ich reize das ja auch nicht bis ins Ultimo aus. Also ich laufe ja jetzt keine Bestzeiten dort, sondern das soll ja ein entspannter Lauf werden, der an dem ich, ja, also dass ich halt auch bei Kilometer 30 immer noch Spaß habe. Das geht tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr das beide könnt. Das wäre jetzt mal eine interessante Frage.
Ich bin da komplett raus. Es ist alles eine Frage des Tempos auf jeden Fall.
Ja, aber das dauert ja dann noch länger.
Ja, das stimmt.
Wenn man langsam läuft, dauert es ja einfach mal sehr, sehr viel länger, logischerweise. Ja.
Das stimmt natürlich, ja. Aber hast du also feste Startzeiten beispielsweise geplant, dass du zum Beispiel... ich weiß gar nicht, wie der Plan ist, das kannst du natürlich auch alles noch erzählen. Das wird ja wahrscheinlich irgendwo auch auf deinen Kanälen natürlich zu sehen sein und stattfinden. Da wird es wahrscheinlich auch live Elemente, schätze ich mal, kann man da ja wahrscheinlich hervorragend einbinden. Hast du da einen festen Startzeitpunkt jeden Tag, sag ich jetzt mal, dass das immer die Leute wissen, alles klar, 9 Uhr oder was auch immer ist mein Startschuss für die heutige Etappe, für die heutige Aufgabe. Ich glaube, es ist ja auch durchaus so angelegt, dass du durch die, je nachdem, wo du dich aufhältst, auch dich über Mitläuferinnen und Mitläufer freust, wenn sich da jemand anschließen möchte.
Absolut, also gerne jeder, der das hört oder sieht, kann sich gerne anschließen. Ich freue mich immer, jemanden dabei zu haben. Und ja, mit den Uhrzeiten halte ich es bis jetzt noch ein bisschen flexibel. Ich denke aber, dass sich das einspielen wird in den ersten paar Tagen. Ich möchte jetzt nicht so spät starten, dass ich in die Mittagshitze komme. Ja, richtig. Mhm. Also es sind ja halt auch volle Kanone die Sommermonate, die ich mitnehme. Ja. Ich schätze mal, dass es irgendwie zwischen 9 und 10 Uhr spätestens werden wird. Werde das aber auch ein bisschen wetterabhängig machen. Also wenn ich weiß, dass es mittags 30 Grad werden wird, dann laufe ich im schlimmsten Fall halt auch schon mal um 5 oder um 6 Uhr los.
Ja.
Das werde ich dann auf meinen Kanälen dann kommunizieren und den Leuten mitteilen und hoffen, dass ich doch dazu, der eine oder andere dazu bewegen kann, mitzumachen. Es sind ja auch größtenteils dann Wochentage. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, weil eben ich die Idee gut finde, dass es so ein Community-Lauf wird und jeder, der Lust hat, er muss ja keinen Marathon laufen. Es reicht ja auch, wenn jemand 5 Kilometer oder 10 Kilometer oder sowas mitkommt, dass man das relativ früh am Tag macht. Dann hat der ein oder andere, der normal arbeitet, auch noch die Chance, vielleicht seinen Morning Run damit zu verbinden. Und ich habe halt auch die Chance, den Rest des Tages noch zu regenerieren und zu entspannen, weil umso länger ich unterwegs bin und umso mehr Zeit zwischen den einzelnen Einheiten sind, desto leichter wird es wahrscheinlich auch mir fallen. So zumindest der Plan.
Wann genau hast du Forrest Gump geguckt und warum bist du da auf die Idee gekommen?
Nee, Forrest Gump habe ich gesehen, glaube ich, als es damals jeder gesehen hat. Der ist ja schon uralt, der Film eigentlich.
Ja, der ist schon alt, ja.
Der ist schon alt, ja.
Ja, da sah Tom Hanks noch jung aus, ja.
Ja.
Nee, aber es hat ja ein paar Elemente davon. Also ich möchte dich jetzt nicht in den gleichen geistigen Zustand von Tom Hanks, der ja da eher autistisch unterwegs war, stellen, ja. Aber so unterwegs kann ich mir schon Ähnlichkeiten vorstellen.
So, dass so eine Meute mit dabei ist, die sich anschließt.
Da kommen wir ja gleich noch zu, wer und wie du begleitet wirst. Da habe ich gleich noch ein paar Fragen. Ja, aber stellst du dir das so vor, dass dann da mal so an- und abschwellend Menschengruppen um dich rum sind?
Also ich denke, an den ganz bösen Tagen, wo die Strecken auch dementsprechend hart sein werden, werden wahrscheinlich wenig bis gar keine Leute dabei sein.
Oder gerade doch, das weißt du noch nicht.
Oder gerade doch, ja. Also es gibt ja auch sehr, sehr viele extrem verrückte Trailrunner, die auch alle nur...
Gut, dass du das sagst, danke dir.
Ja, ja. Also
Grüße gehen raus, ihr wisst, wer gemeint ist.
ich hoffe, dass ein paar von denen an der Strecke vorbeischauen. Also es wäre schon ganz schön, dass ich gerade auf diesen ganz schlimmen Trail stecken, dass ich da nicht alleine bin, weil da kann ja alles Mögliche passieren, wissen wir nicht. Ich bin immer total positiv eingestellt und ich denke immer, mir passiert nichts. Aber es ist schon besser, wenn man zumindest zu zweit unterwegs ist.
Ja, die Bärin in den Alpen ist eingefangen, also ne, da musst du dir keine
Gedanken machen. Ja, habe ich
gesehen. Das ist schon mal nicht so schlecht, das beruhigt ein bisschen hoffentlich.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal beruhigend, ja. Nee, aber ansonsten, ja, freue ich mich und ich denke mir schon, dass es so ein Hype werden wird. Also es gibt auch so einen Sportverein, der über meinen Freund hinweg sich schon angemeldet hat, mit seinen Mitgliedern vorbeizukommen. Und das finde ich halt total witzig, wenn irgendwie 20 Leute mit dem gleichen T-Shirt da stehen.
Das ist, auf jeden Fall.
Ne, also die Idee fand ich irgendwie total cool. Ich lasse mich überraschen, was so passiert. Ich habe das ja auf meinen sozialen Kanälen jetzt vor 2 Tagen schon announced und veröffentlicht, dass dieses Projekt ja sozusagen ansteht. Und das Feedback war auf jeden Fall grandios. Also ich habe fast Tränen in den Augen gehabt, wie viele Leute mir geschrieben haben und gesagt haben, ich weiß zwar nicht, ob ich laufen kann, aber ich komme auf jeden Fall vorbei. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass einfach irgendjemand an der Strecke irgendwo steht und einfach nur mal Hallo sagt oder mir irgendwie einen Schluck Wasser reichen möchte, um mich zu unterstützen. Super cool, was das jetzt schon, ohne dass ich losgelaufen bin aktuell, für einen Hype ausgelöst hat.
Gut, dann, ja. kommen wir zu deinem Begleit, wie soll ich sagen, Tross. Ich nenne es mal Tross, ja. Also wir haben ja schon mal gelernt, eine Physiotherapeutin hast du nicht dabei.
Ja? Nee, leider nicht.
Was du offensichtlich brauchst, ist ein Zeugwart. Ja, und wenn du deine Leidenschaft für Essen ja dann auch ausleben willst, brauchst du auch ein Catering-Auto. Weiß ich nicht, jemand, der dir gut zuredet unterwegs, ja. Der die Strecke kennt und so weiter. Ja, also wer begleitet dich? Wie wirst du begleitet? Wie planst du das alles?
Also tatsächlich, die Strecken laufe ich wirklich alleine. Ich ziehe mir die Routen auf meine Uhr und laufe dann per Navi. So ist der Plan. Okay. Und meine Begleitung ist mein Freund, der sich ja auch die Auszeit genommen hat und wird dann mit dem Auto dort ranfahren, wo es eben möglich ist. Das kann manchmal sein, dass es alle 5 Kilometer ist oder alle 20 Kilometer. Wir müssen auch ehrlicherweise sagen, dass es teilweise wirklich in der Pampa liegt. Da sind auch lange Streckenabschnitte dabei, wo es keine größere Stadt in der Gegend gibt. Und da muss man dann halt einfach schauen, wo und wie es eben möglich ist, dass er so oft, wie er eben nur kann, mit dem Auto ranfährt und dann einfach alles dabei hat, was ich irgendwie benötige. Und dann auch einfach spontan schaue, ob ich jetzt vielleicht mal 10 Minuten Pause mache und tatsächlich sogar was Richtiges esse. Das muss ich gucken, das ist bei mir also mal sehr wetterabhängig, wie ich mich auch ernähren kann während des Laufens. Und den Rest habe ich dabei. Also da schnalle ich mir meinen Rucksack um und versuche da möglichst viel mitzunehmen, sodass es ausreicht, aber möglichst wenig, damit ich nicht so viel tragen muss. Das wird auf jeden Fall nochmal eine Hausnummer, das zu kalkulieren jeden Tag.
Ja, das ist ja klar. Bei Forrest Gump war dann nachher die Polizei dabei, weil der Cordon so groß geworden war. Ja, an welcher Stelle rechnest du damit? Also wenn ein ganzer Verein mitläuft und läuft irgendwie so rum. Ja, genau. Also es wird ja, wenn du ja schon gesagt hast, du hast so viele Nachrichten bekommen, es wird ja mit einem Push losgehen. Ne? Also ich würde jetzt mal tippen, hier hören ja auch 2-3 Leute zu, dass du mit relativ vielen Leuten losläufst. Das macht ja was mit dir, aber ganz alleine zu laufen macht ja auch was mit dir. Ja? Wie viel imaginierst du da schon hin?
Also ich denke mal, dass es 50-50 sein wird. Es wird Streckenabschnitte geben, die einfacher zu laufen sind und die auch übers Wochenende fallen, wo halt sowieso mehr Leute dabei sein können. Und unter der Woche wird es höchstwahrscheinlich auch Tage geben, wo ich alleine laufe. Aber damit habe ich eigentlich kein Problem. Ich bin auch gerne mit mir allein. Und vor allen Dingen auch, wenn ich in einer fremden Umgebung bin, habe ich eigentlich genug Ablenkungen, weil da muss ich ja die ganze Zeit gucken, was um mich herum passiert und wo ich bin. Und das finde ich noch nicht so schlimm. Also ich finde beides sehr gut. Ich laufe sehr, sehr gerne alleine. Meine ganzen Trainingsvorbereitungen habe ich zu 90% alleine gemacht. Das heißt, man ist ja dann auch unter der Woche so 8, 9, 10 Stunden alleine unterwegs und oft am Wochenende dann Community Run. Und so wird sich das wahrscheinlich auf der Strecke auch verhalten, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass die Polizei kommen muss, weil sich das
Warten wir mal.
Ja, ich denke, es wird sich ganz gut aufteilen, weil es gibt ja auch so Ballungsgebiete, wo es halt für viele Menschen einfach ist, ranzufahren und andere Gegenden sind halt total lost. Da wird es halt niemanden oder kaum Leute geben. So stelle ich mir das vor. Aber wer weiß, also was am Ende passiert, ich habe keine Ahnung.
Los geht's ja am 1.5.
Genau.
Was hat den Ausschlag gegeben, für dich in Görlitz zu starten? Und wie hast du dich entschieden, wie rum du um Deutschland rumlaufen möchtest? Ich meine, da gibt es ja auch zwei Optionen. Hätte man ja sagen können, keine Ahnung, du fängst, wenn du schon bei Görlitz anfängst, dann eher erstmal oben rum. Aber du hast dich entschieden, erstmal Richtung Süden dich zu bewegen. Was waren da so die Abwägungen für dich?
Also ich starte erstmal in Frankfurt an der Oder.
Ah, Frankfurt an der Oder, sorry.
Genau. Da starte ich, weil es von Berlin, also von meinem Wohnort, einfach am nächsten ist. Genau. Das ist halt okay. Mit dem Auto für mich gut zu erreichen, gut zum Startpunkt zu kommen. Und am Ende, wenn ich dann fertig bin, habe ich dann auch nicht mehr einen kilometerweiten Weg nach Hause. Das war so meine Idee. Also, und der Platz ist auch, wir treffen uns einfach an der Uferpromenade in Frankfurt an dieser Brücke zur, ich glaube, die einzige Brücke, die es in Frankfurt gibt. Das ist jetzt wenig sexy, der Ort, aber das ist halt einfach am besten gelegen. Und ich habe mich entschieden, im Uhrzeigersinn zu laufen, weil ich die Berge als mein Problemchen ansehe, wo ich auch am meisten Zeit verbringen werde. Und gerade in puncto Wetter möchte ich, dass es schon auf den frühen Sommermonaten fällt, weil das einfach Trails dort einfacher sind zu laufen. Aus meiner Erfahrung heraus. Kann natürlich auch völlig falsch sein. Mal gucken. Und dann habe ich halt hinten raus, wenn ich an den Küsten bin, hoffentlich Rückenwind. So war mein Gedanke.
Sehr schlau gedacht, ja.
Das ist smart, ja.
Und das war meine Idee, das so zu machen. Und vor allen Dingen habe ich die Küstengebiete, stelle ich mir sowieso jetzt einfacher vor, weil das, da habe ich null, da habe ich wirklich wochenlang null Höhenmeter mit dabei. Und das da werde ich wahrscheinlich froh sein zum Ende raus, dass ich einfach nur noch geradeaus laufen muss.
Also wenn jetzt der ein oder andere schon mal den alten Atlas rausgeholt hat und mit dem Daumen oder dem Zeigefinger die deutsche Grenze abfährt, du bist nicht auf der deutschen Grenze, weil es natürlich nicht überall entsprechende Wege gibt, sondern du näherst dich der Grenze praktisch an. Ich habe mir schon so ein paar Sachen angeguckt. Das klingt alles sehr, sehr spannend. So viele größere Städte haben wir da ja auch gar nicht, logischerweise, ja, weil also Frankfurt-Oder ist ja so eine Stadt, die unmittelbar an der Grenze ist, also die ja der Fluss ja die Grenze. Das ist ja eigentlich schon ein ganz cooler Beginn. Wenn du dir jetzt diesen Plan anschaust, hast du schon eine Lieblingsetappe, eine, wo du sagst, oh, da freue ich mich schon drauf?
Ja, das ist meine Lieblings- und Hassetappe, glaube ich.
Okay.
Das wird die Strecke sein von Berchtesgaden Richtung Königssee hoch.
Ja,
das sind 2540 Höhenmeter uphill. Und das gleiche nochmal runter. Das wird eines der härtesten Tage sein und wahrscheinlich auch eines der schönsten Tage, weil ich denke, den Königssee von einer anderen Seite zu sehen, kenne ich bis jetzt nur von Postkarten oder aus irgendwelchen Videos. Und dann selber oben am Berg zu stehen, das wird, glaube ich, beeindruckend. Darauf freue ich mich total.
Ich bin die Strecke auch schon mal, nicht gelaufen, gefahren.
Hast du ganz kurz geschockt?
Okay, ne? Ich bin es natürlich schon mit dem Auto logischerweise gefahren, aber ich bin es auch schon mit dem Fahrrad gefahren. Es ist natürlich eine tolle Strecke, so wie du sagst, ja, es ist wirklich toll. Wenn das Wetter gut ist, ne? Also das ist natürlich immer die kleine Einschränkung, die man da hat. Aber das ist dann ja Frühsommer, nehme ich an, ne? Das müsste ja dann irgendwann so Juni sein. Ja,
ja.
Ja. Gut, da ist ja die Option, dass es schön ist, auch gegeben. Ne? Also das muss man ja sehen.
Ja, genau. Ja.
Also wenn nicht da, dann hat man, glaube ich, einfach grundsätzlich Pech gehabt. Das ist dann, ich glaube, schon die bestgelegene Jahreszeit für solche Unterfangen in den Bergen auf jeden Fall. Wenn du das Gefühl hast, also was wäre für dich, wir wollen natürlich jetzt überhaupt gar nicht den Teufel an die Wand malen, aber sagen wir mal, du hättest das Gefühl, du schaffst irgendwann nicht mehr den Marathon am Tag zu laufen. Ist es dann, also wie hast du deine eigene Challenge definiert? Ist es so, diese 42 Kilometer täglich sind Pflichtprogramm oder im Zweifelsfall würdest du, I don't know, eine Woche länger machen oder sowas?
Ja, so viel Zeit hinten raus habe ich gar nicht, weil ich bin auch wieder beim Berlin-Marathon angemeldet.
Okay. Und bis dahin also pünktlich zum Berlin-Marathon musst du quasi wieder in Berlin sein.
Also sagen wir mal, zu wenig Vorbereitungskilometer hast du nicht, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Und Longruns hast du auch genug.
Stimmt. Genau. Also ich habe quasi ein bisschen Zeitdruck. Also ich habe tatsächlich zu den 140 Tagen, die ich eingeplant habe, wirklich nur noch 2 Tage, die ich mehr brauchen dürfte. Okay. Dann wird es auch schon knapp, weil ich muss ja meine Startnummer abholen für den Berlin-Marathon. Den möchte ich unbedingt mitlaufen, weil das ist ein kleines, so eine kleine Macke von mir. Ich möchte unbedingt in diesen Jubiläe-Club. Und da kann man ja erst rein, wenn man 10-mal den Marathon gelaufen ist. 3-mal oder 4-mal bin ich jetzt schon. Das heißt, ich arbeite hart daran, da reinzukommen. Deswegen kann ich den nicht auslassen. Und deswegen habe ich ein bisschen Zeitdruck. Also ich denke natürlich nicht darüber nach, das abzubrechen. Ich möchte gerne pro Tag schon die 42 Kilometer durchlaufen. Es sind ja auch manchmal ein paar Meter mehr. Manchmal, ich glaube, im schlimmsten Fall sind es einen Tag mal 43 oder 44 Kilometer, weil halt einfach keine Straße in der Gegend ist, wo mein Freund mich dann abholen kann. Ja. Ich muss dann halt einfach so weit laufen, bis ich einsammelfähig bin.
Bis man dich wieder findet.
Genau, richtig. wenn es ganz schlimm wird, also ich habe gar keinen Stress damit zu sagen, ich bin heute 5 Kilometer gewandert, weil es einfach nicht mehr geht.
Ach so, ja. Ja, klar.
Ne, also damit, das ist überhaupt gar keine Schande für mich. Wenn ich merke, dass
das gar muss auch gar keine Schande sein, weil Janosch Kowalczyk, das müssen wir hier kurz nochmal erwähnen, also sehr arrivierter Ultra-Trailläufer,
den
wir
hier also Weltklasse-Profi. Weltklasse-Profi,
genau, ja. Hat uns in der Folge auch mal eröffnet, dass es ganz normal ist, auch bei 100-Meilen-Rennen im Profifeld durchaus Passagen mal zu wandern, ja, weil das total utopisch ist, das irgendwie alles immer durchzurennen, je nach Profil und so weiter. Also von dem her, da befindest du dich quasi in bester Gesellschaft.
Ich meine damit auch im flachen Bereich.
Ja, klar. Nee, das ist vollkommen nachvollziehbar ja auch. Wer ist für die Fußpflege verantwortlich?
Ich bin Gott sei Dank ein Glückspilz in dem Fall. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Blase gehabt.
Ich hab jetzt kurz gedacht, du hättest irgendwann eine Ausbildung zur Fußpflegerin gemacht oder sowas.
Weil deine
Biografie, da sind ja mehrere Seiten drauf.
Nee, tatsächlich bin ich da wirklich verschont geblieben. Also ich bin mehrere Ultras gelaufen, ich habe noch nie eine Blase gehabt, ich habe noch nie einen schwarzen Zehennagel gehabt. Also toi, 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 ich klopfe überall drauf, auf Holz, auf alles. Ich hoffe, dass es so bleibt. Es kann sich natürlich jederzeit ändern. Auch da bin ich jetzt einfach ganz optimistisch und sage, das wird schon. Also da mache ich mir
also sagen wir mal, keine Sorgen. Kein Fußbruder in der Ausrüstung oder sowas, nee.
Nee, kein Physio, kein Fußbruder, kein Arzt mit dabei.
Philipp, warum haben Triathleten immer Fußbruder dabei?
Ich würde jetzt mal tippen, stimmt, nach dem Wasser kommt der Rad, dann trocknet es wahrscheinlich trotzdem nochmal. Oder wechseln die vielleicht sogar nochmal die Socken nach dem Radfahren zum Laufen? Oder?
Ja, eigentlich schon, oder?
Du warst schon auf einem guten Weg. Ne? Also tatsächlich, wenn man vom Wasser kommt, hat man ja logischerweise nasse, aber auch so klamme Füße. Mhm. Ja, und wenn du damit...
Socken anziehen ist wahrscheinlich schwer, oder?
Das ist auch schwer. Bei kurzen ziehst du ja sowieso keine Socken an. Ja, und dann macht man das Fußpulver, hallo, in die Radschuhe rein. Ja, damit möglichst da nicht durch die Feuchtigkeit, selbst wenn du den Socken anziehst, dann sind die ja auch leicht feucht. Damit nicht eine Blasenbildung entsteht, weil du nachher noch laufen musst. Genau, und da ist das dann ungünstig, wenn du schon mit aufgescheuerten Hacken da ankommst. Ne?
Ja. Interessant. Also ich weiß auch gar nicht in Bezug auf Fußpuder, Blasenpflaster, Vaseline, whatever, was man sonst alles so im Laufkosmos verwenden kann, ist natürlich auch schwer abzuschätzen, was davon alles nötig sein könnte. Ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die sowas wie Joyce schon mal gemacht haben, wo man auf irgendwelche Erfahrungswerte zurückgreifen könnte.
Rufst mal
den
Tom Hanks an und fragst mal, wie das damals war beim Dreh.
Wie er das damals gemacht hat, als er den Film gedreht hat. Wie war das damals? Ja, nee, also natürlich stimmt schon, es gibt da sicherlich schon ein paar Leute, die so krasse Etappenrennen gemacht haben, auch im Adidas Cosmos hier, Adidas Terex, Timothy Olsen, Pacific Crest Trail, habe ich ja bei der European Outdoor Film Tour gesehen, war sehr, sehr bewundernswert, muss ich sagen. Also das hat mich auch echt krass abgeholt.
Der hatte keine Blasenpflaster dabei, soweit ich mich daran erinnern kann.
Zumindest nicht in der Dokumentation, oder? Die haben es ausgespart, aber ich habe mir auch gedacht, hey, das gibt's doch gar nicht, ey.
War in den Outtakes, aber im Finale.
Haben sie rausgeschnitten, haben sie gesagt, das war gar kein Problem einfach. Ich weiß es nicht. Also man ist ja gesegnet, wenn man es alles nicht braucht, umso besser.
Sockenwahl, Schulwahl und so, das interessiert mich schon. Einlagen, keine Einlagen. Also du bist ziemlich viel unterwegs, ne, in Schuhen. Ja,
genau. Also ich nehme 12 Paar Schuhe mit. Ich denke, da werde ich auch brauchen. Und ich habe noch 2 Reserve dabei. Also 14 werden es am Ende tatsächlich in meinem Kofferchen. Davon ist natürlich die Hälfte Trailschuh. Und ich laufe sowohl mit Einlagen, also ich habe Kurex-Einlagen, ich habe auch orthopädische Einlagen. Ich laufe aber auch ohne. Also tatsächlich laufe ich jeden Tag mit einem anderen Fußbett, damit mein Fuß gar nicht erst auf die Idee kommt, sich an irgendwas zu gewöhnen.
Sehr smart gedacht, ja.
Ja.
Damit da jeden Tag quasi eine andere Challenge auch für den Fuß besteht.
Genau. Ja. Und klamottenmäßig auch je nach Gelände.
Brauchst du alles wahrscheinlich, auch wenn du Berge unterwegs bist, schätze ich mal.
Ja, also ich habe so ein bisschen Respekt vor den wilden Tieren, also gar nicht großartig irgendwelche Bären, die sind ja jetzt eingefangen, aber so Zecken und sowas. Also ich habe letztes Mal zugehört, als ihr mit Tabea gesprochen habt und die hatte ja auch dieses Zeckenproblem. Freund von mir, also über einen weiten Bekanntenkreis, hatte auch eine Zecke, hat das irgendwie erst 3 Wochen später gesehen und dann, naja, ihr kennt die Geschichten. Da habe ich ein bisschen Schiss vor, deswegen werde ich wahrscheinlich bei den Trailläufen lange Sachen anziehen, auch wenn ich sehr, sehr viel doll schwitzen werde. Da muss ich halt durch, weil das wäre wirklich, wirklich ungünstig, wenn mich sowas ins Aus katapultiert. Also wenn ich abbrechen muss, dann möchte ich es, weil ich, keine Ahnung, weil irgendwie persönliches Versagen oder so. Und nee, da sollte kein Tier dran. Da soll kein Tier dran
sein. Das klingt sehr hart.
Kein Tier, kein Autofahrer, kein Fahrradfahrer. Ja? Genau. Im Zweifel musst du die Polizei rufen.
Ja, genau. Dass man Geleitschutz bekommt sozusagen.
Ja. Und was isst du den ganzen Tag?
Boah, ja, das ist eine gute Frage. Also ich werde früh aufstehen, um viel und großartig zu frühstücken. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich schaue, dass ich sehr proteinreich esse. Also, also mehr auf die Proteine achte als für gewöhnlich. Und während des Laufens bin ich jetzt nicht so der Typ, der jetzt gern, also ich kann schon mal einen Riegel essen, aber es kann gut laufen, es kann aber auch schlecht laufen. Da werde ich sehr viel auf Flüssignahrung setzen und was es sonst halt alles so gibt in dem Bereich. Und direkt nach dem Lauf schauen, ob ich mir auch da wieder einen großen Teller genehmige, schlafen gehen. Nach dem Schlafen nochmal einen Snack und dann abends nochmal eine große Portion irgendwas. Ich hoffe, ich schaffe es auch irgendwie zwischendurch mal einen Salat zu essen und nicht die ganze Zeit nur mich irgendwie voll zu stopfen mit,
Brot.
Mit Kohlenhydraten.
Ja. Bier und Burger.
Also Gott sei Dank esse ich ja gerne, von daher mache ich mir da jetzt wenig Sorgen. Aber ich weiß natürlich nicht, wie das läuft mit so einer hohen Belastung, ob der Körper dann noch in der Lage ist, sich auch noch den 5. Teller Nudeln zu gönnen.
Ja, ja.
Das wird man dann sehen, aber auch da,
ich das schaffe ich könnte schon. Mir vorstellen, dass das durchaus ab einem gewissen Punkt, wenn dann auch ein gewisser Grad an Erschöpfung einhergeht, durchaus Essen irgendwann schwieriger wird. Man hat ja dann natürlich trotzdem A, mal den Bedarf, B, vielleicht auch Hunger, aber ob der Appetit noch so da ist, das kann schon, glaube ich, mal unter Umständen schwieriger werden. Also ich meine, ich kenne das zumindest, wenn wir lange in der Höhe trainiert haben, dass das dann irgendwann schon echt, man sich manchmal dazu zwingen musste, wirklich auch dann das zu essen, um auch seinen Bedarf zu decken. Ich fand es interessant, dass du das mit den Proteinen angesprochen hast, ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, denke ich auch. Denn wenn man natürlich über so einen langen Zeitraum so viel läuft, ist ja auch nicht zu vermeiden, dass die Muskulatur da sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Und wenn man eben dann nur versucht, Kohlenhydrate, also die Speicher wieder aufzufüllen, dann ja, wird die Muskulatur deswegen nicht schneller regenerieren können, weil natürlich dafür auch Proteine nötig sind, um die eben auch in die Muskelfasern sozusagen zu verarbeiten. Dementsprechend ist das, glaube ich, auch was, wo man, ob man das dann tatsächlich über die Nahrung deckt oder vielleicht auch mal einfach durch einen Proteinriegel oder Proteinshake, ist, glaube ich, schon echt auch ein essentieller Faktor über so einen langen Zeitraum, 140 Tage, das muss man sich ja auch mal nochmal auf der Zunge zergehen lassen, um so lange auch so lange Strecken laufen zu können.
Ja, und vor allen Dingen muss ich auch an den Rest-Days, an den Pausentagen ja genauso das Pensum weiter essen. Also das unterschätzen, glaube ich, auch die meisten, dass man, wenn man an den Tagen, wo man mal nicht Sport macht, dass man dann auch weniger isst. Aber das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man da ausreichend versorgt ist.
Also ich kann dir sagen, ich war ja gerade im Triathlon-Camp, da kam halt einer hin, der hatte gerade die 100-Tage-Challenge absolviert. Also der ist 100 Tage am Stück gelaufen. nicht so lang, aber der ist halt jeden Tag gelaufen. Ja, also wirklich jeden Tag keine Rest-Days. Aber da waren natürlich dann auch mal 5 Kilometer dabei. Ja, in der Regel ist er sowas zwischen 8 und 15 gelaufen. Schon etwas älterer Athlet, der sich irgendwann hat früh pensionieren lassen. Mhm. Der war dann danach ein bisschen durcheinander, ja, um es mal vorsichtig zu sagen, weil das hat schon was mit ihm gemacht, dieses permanente Laufen. Ich weiß auch nicht, der konnte dann nachher nicht mehr anders als laufen. Ja, der hat sich dann leider verletzt bei einem Sturz und ist am nächsten Tag mit einer genähten Hand wieder gelaufen. Ja, und was ist passiert? Er ist wieder hingefallen.
Nein.
Ja, weil man ist ja dann so übervorsichtig, ne? Ja, also solche Geschichten, ja. Also das, ich will dir das alles nicht wünschen, nur ich wollte sagen, 100er-Challenge ist nicht so unüblich, das macht schon mal der ein oder andere, aber eben nicht 120
nicht, Marathon. Nicht mit dem Marathon daily irgendwie, ja.
Das ist das eine. Das andere ist, hörst du was an? Sollen wir dir einen Podcast schicken hin und wieder?
Gerne.
So einmal die Woche hätten wir einen im Angebot.
Ich wollte gerade sagen, Ralf, einmal die Woche, da kommen wir jetzt ja nicht mehr weit mit. Da müssen wir schon ein tägliches Format schaffen.
Da kommen wir mit unseren jämmerlichen 1,5 Stunden da um die Ecke. Das ist ja
das ist so ein heißen
Stein.
Reicht hinten und vorne nicht. Also.
Aber vielleicht könnt ihr ja in der Zeit einfach so dreimal die Woche senden. Das wäre doch schön.
Also wir sind in dieser Woche schon bei Doppelaufzeichnungen. Das ist schon eine Herausforderung. Ja,
schon, dass 2 Aufnahmen die Woche schon eine Challenge ist, um.
Ja, wir müssen immer nachdenken, mit wem reden wir eigentlich und warum nochmal. Ja, ach, du machst gar nicht Tempo, du machst gar nicht Tempo beim Hamburg-Marathon. Ja, das ist aber schade. Ja. So, wie sehen jetzt deine letzten Tage, Wochen noch aus? Du hast jetzt frei, du kannst dich jetzt noch konzentrierter auf die Vorbereitung stürzen. Jetzt nochmal ein paar lange Läufe oder was machst du jetzt noch? 2 Wochen hast du noch.
Nee, 1,5 noch, ne? 1,5 jetzt noch, ja. Ich sollte es jetzt natürlich nicht übertreiben. Ich denke mir, cool, jetzt habe ich voll viel Zeit. Jetzt kann ich richtig laufen gehen. Mache ich aber nicht. Also natürlich gehe ich laufen, aber ich werde es jetzt nicht kilometermäßig nicht übertreiben. Und ich habe tatsächlich super viel vorzubereiten. Also ich überlege gerade, ob ich die Rücksitze meines Autos ausbaue, damit wir da mehr Gepäck reinkriegen. Dann muss ich überlegen, also ich werde wahrscheinlich in die Drogerie fahren und dort einen Großeinkauf machen. Familiär ist ja nebenbei auch noch einiges irgendwie zu erledigen und abzusprechen. Die sehen mich ja jetzt dann auch 4 Monate nicht. Und ja, also irgendwie so ein Tag vergeht irgendwie jetzt eigentlich noch viel schneller als zu den Zeiten, wo ich noch normal arbeiten gewesen bin. Weil jetzt macht man irgendwie alles gleichzeitig. Aber das ist cool. Also der ganze Tag dreht sich 24 Stunden lang um dieses Projekt und ich will eigentlich, dass es endlich losgeht. weil ich mich die ganze Zeit halt so viel damit beschäftige und ich bin einfach bereit dazu. So.
Sag mal, ich habe gesehen, ihr habt schon zumindest einen Plan oder eine Idee für bestimmte Etappen, die live oder in Teilen live übertragen werden sollen auf deinen Social-Media-Kanälen. Wie macht ihr das? Wir verlinken das auch gerne in die Shownotes.
Ja, wir haben ehrlicherweise sogar eine Agentur angesprochen, die das mitmacht. Das klappt jetzt aber aus vielerlei Gründen nicht und wir wollen aber dennoch versuchen, 1, 2, 3, 4 Mal, je nachdem, wie es sich anbietet, live zu gehen und bitten dann höchstwahrscheinlich auch die Community. Also ich habe jetzt schon gelesen und gehört, dass es viele Leute gibt, die gerne mit dem Fahrrad mitkommen möchten oder mit einem Roller, E-Scooter oder was auch immer. Und wenn so jemand dabei ist,
Das sind die Luschis, ne? Die Luschis, die sich dann aufs Rad schwingen, ne? Die noch nicht mal ein paar Kilometer mitlaufen können. Mann. Ich bin dabei.
Also, ich weiß nicht, Ralf, bist du schon mal einen langsamen Marathon mit dem Fahrrad gefahren? Das ist viel anstrengender als
langsamen Marathon mit dem Fahrrad. Ja, langsam und Fahrrad ist ein Widerspruch in sich.
Ja,
ja, du musst ja natürlich das Tempo von Joyce annehmen, sozusagen.
Nein, aber, tatsächlich, ich bin ja gerade in einem Grundlagentrainingslager gewesen oder sogar in 2 in diesem Frühjahr schon. Und da fahren wir langsam. Ja, so
ja, aber jetzt nicht
in
so
Relation langsam. in Relation zum Leistungsvermögen langsam fahren. Ja, also mein Durchschnittspuls bei diesen Etappen ist unter 100.
Wow.
Ah, krass, okay.
Ja. Mhm. So mal als Idee, ja, und sagen wir mal, unter 100 laufen ist ja praktisch, also fast unmöglich, würde ich mal sagen, ja, aber wenn man irgendwo im Bereich von 120 bis 130 ist, das ist ja langsam, ja, das ist auf dem Fahrrad schon relativ schnell, ne, weil du musst dich ja nicht selber tragen, das ist ja immer der Nachteil dabei, ja? Und viel langsamer falle ich um.
Ja, genau, das ist ja dann die Challenge tatsächlich, wenn man so langsam Rad fährt. Die Streams, die ihr plant, also wir werden natürlich ohnehin logischerweise dein Insta-Profil bei uns hier in den Shownotes verlinken, also da Joyce gerne folgen und natürlich auch gerne, wenn ihr Zeit und Lust habt und vor Ort seid, natürlich auch gerne begleiten, das ja sowieso. Aber Streams nur auf Insta oder auch auf anderen Plattformen, wie habt ihr das geplant?
Werden wir mal sehen, wie wir das am besten machen. Vieles wird spontan auf der Strecke passieren. Bis jetzt bin ich tatsächlich immer nur bei TikTok live gegangen.
TikTok, okay.
Genau, weil das sich irgendwie einfacher handhabt. Aber bei Instagram müssen wir es einfach mal ausprobieren. Ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Und ja, sobald irgendjemand mit dem Fahrrad quasi nebenher fährt, dem werde ich dann halt mein Handy in die Hand drücken und sagen, so, jetzt geht's los. bitte einmal festhalten. Könnte ein paar Stunden dauern.
Ja, also tatsächlich ist es ja auch etwas einfacher, über TikTok originäre User oder Follower zu generieren. Das ist im Moment auf jeden Fall noch einfacher als bei Instagram oder bei anderen Social-Plattformen. Also es ist schon mal eine nicht so unkluge Wahl, die du da getroffen hast auf jeden Fall.
Ja, vor allen Dingen ist das Publikum da tatsächlich auch ein anderes als bei Instagram und ein jüngeres Publikum, sage ich mal, und die interagieren ja auch mehr und das macht halt total viel Spaß. Ich bin beim Hannover Marathon komplett live gewesen, mein Fahrrad, mein Freund ist da mit dem Fahrrad mitgefahren sozusagen. Und hat großen Zuspruch gegeben. Ich habe auch nebenbei dann Challenges erfüllt, die Leute dann für mich quasi ausgewählt haben. Ja, es hat sich nebenbei noch ein Moderator noch mit eingeschaltet und dann musste ich zum Beispiel einen Radschlag machen oder 100 Meter rückwärts laufen und solche Sachen. Und das passiert halt irgendwie nur bei TikTok, weil da so viele junge Menschen sind, die auch gewollt sind, sehr viel zu interagieren. Aber bei Instagram funktioniert das mit Sicherheit auch. Ich muss es halt nur ausprobieren.
Cool.
Ja, das kann man alles wunderbar machen. Also.
Aber diesmal ohne Challenges, bitte. Also für alle, die zuhören.
Die kriegst du, da kannst du machen, was du willst. Ne?
Komm, ja. Schütt noch mal Leute, verrückte Ideen, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Also ich werde keine Liegestütze machen nebenbei oder so. Also ich möchte
das ist doch Pille-Palle. Wir haben 5x20 Challenge gemacht im Trainingslager, ja, und eine ähnlich fitte Frau wie du hat da alle Pseudo-Pumper-Männer abgezogen wie nix. Die war halt einfach fit, weil sie irgendwelche Fitnesskurse macht, ja, und die hatten gar keine Chance da, ne? Es war lächerlich. Gib uns mal so eine Idee, welche Städte wir anvisieren müssen auf deiner Route, dass man mal so eine grobe Idee kriegt. Ja, weil klar, Grenze kann man sich jetzt irgendwie grob vorstellen, aber welche Städte durchläufst du, wo du jetzt schon weißt, okay, da könnte auf dem Marktplatz ein größeres Halali passieren?
Ja, also ich starte Frankfurt an der Oder. Ich denke, in Görlitz, da laufe ich einmal quer durch. Das dann, glaube ich, auch schon nach einer Woche direkt. Dann laufe ich an Zittau vorbei. Welche größere Stadt wäre ich das? Passau. Da laufe ich einmal durch. Dann, ich muss gerade so ein bisschen nebenbei auf meine Deutschlandkarte schmulen. Lindau, unten am Bodensee auf jeden Fall.
Oh ja, auch sehr schön, genau. Mhm. Ja. Mhm.
Genau, und da sind ja einige Städte. Konstanz laufe ich auch einmal quer durch. Auch eine richtig schöne Stadt, freue ich mich auch sehr auf diese Route. Basel ist ja quasi, nicht ganz, das ist nicht mehr wirklich Deutschland. Straßburg ist auch nicht Deutschland. Nee, das ist dann Aachen, haben wir noch auf jeden Fall mit dabei. Mhm. Und dann wird es auch schon eng mit direkten Städten. Kiel oben an der...
Ja, zwischen Aachen und Kiel sind auch keine Städte, ich erinnere mich.
Also da ist nicht
viel an der Grenze, da hast du recht.
Also sind dann schon näher der Grenze die Städte, aber man muss dann zumindest immer noch mal 10 Minuten mit dem Auto fahren. Also direkte Grenzstädte haben wir nicht so viele.
Ja, das ist wahr. Und dann Kiel hast du gesagt, das ist natürlich was Größtes. Hamburg, was machst du da oben? Weil da habe ich gesehen, Da kann man ja wegen der Flussmündung nicht überall wirklich an die Nordsee ran, ja, sondern da geht es dann ein bisschen weiter inland, ne, wenn ich das richtig gesehen habe, ne?
Genau, also kurz vor Hamburg. Ich laufe nicht in Hamburg rein, weil das einfach zu viele Kilometer wären. Ja, ja. Ich nehme dann die nächstmögliche Fähre. Ich weiß jetzt nicht genau, von wo bis wo die geht, aber kurz vor Hamburg gibt es eine Fähre rüber auf die andere Seite. Die würde ich dann nehmen. Und ähnlich verhält sich das in Kiel. In Warnemünde laufe ich quer durch. Also ich laufe nicht nach Rostock rein, aber nach Warnemünde auf jeden Fall. Ich denke, das wird auch eine richtig schöne Strecke, weil das ja eine wahnsinnig breite Uferpromenade ist an der Stelle. Und ich habe noch zwei andere Fähren unten am Bodensee tatsächlich. Also insgesamt sind es 3 Fähren, die ich nehmen muss, weil es sonst einfach keinen Sinn ergeben würde.
Ich hatte mich schon gewundert, wie du von Lindau nach Konstanz kommst. Also kann man natürlich außen rumlaufen, aber da ist man ja direkt in Österreich, ne?
Ja, ja, genau, richtig, ja. Das wäre ein bisschen zu kompliziert. Deswegen da unten am Bodensee einmal von, ich weiß gar nicht, von der einen Seite bis nach Konstanz und dann von Konstanz nochmal auf die andere Seite, wo es dann Richtung Schaffhausen geht. Also ich werde danach, glaube ich, nach dem Projekt, werde ich euch alle Städtenamen sagen können, aber jetzt aktuell habe ich sie noch nicht auf dem Plan.
Also mir ist auf jeden Fall noch Shortens ins Auge gestochen.
Das ist natürlich auch eine ganz bekannte Stadt, ja.
Ganz also
in der Laufszene. Ja,
also
in der Ultraszene, ne?
Es gibt dort ein 10-Meilen-Rennen, ja, was ja in Deutschland schon gar nicht so häufig ist. Und da bin ich tatsächlich schon mal mitgelaufen vor einigen Jahren. Ich glaube 2019, meine ich. Es war noch kurz vor Corona oder sowas. War auch eine coole Geschichte, muss ich sagen.
Aber Shortens, gibt es da nicht auch noch so längere Rennen, die auf dem Sportplatz stattfinden?
Also wo die Runden gedreht werden? Damals war das, glaube ich, so ein Citykurs mit 3-4 Runden.
Ah, okay.
Und da waren auch auf jeden Fall echt schnelle Kenianer dabei. Das war ganz cool. Ich weiß auch jetzt nicht, ob die Corona-Zeit überstanden haben. Das sind ja leider auch echt einige Laufveranstaltungen ja dann nicht mehr fortgeführt worden. Aber deswegen, Shortens ist mir ein Begriff, war ich nämlich schon selbst mal vor Ort.
Also erstens ist dein Projekt ja sowieso schon mal cool. Zweitens natürlich eine wunderbare Nachhilfe und Wiederentdecken von
deutscher Geografie.
Ja, deutsche Geografie. Ja, weil die Frage möchte ich mal bei Günther Jauch hören. Ja? Nennen Sie alle deutschen Städte, die an der Grenze liegen. Ja? Also da werden, glaube ich, viele scheitern. Also wir ja auch. Ja? Also wir ja sowieso, aber du ja bald nicht mehr. Aber das ist halt für mich das Faszinierende daran, dass das noch nie einer gemacht hat, weil das ist wirklich eine unglaublich coole Idee, einfach an der deutschen Grenze entlang zu laufen und mal zu gucken, wie sich da so läuft. Das ist wirklich ganz großartig.
Ja, also ich bin auch überzeugt davon, dass Deutschland wirklich richtig tolle Gegenden hat. Also viele kenne ich ja schon, weil ich gerne einfach verreise und gerne irgendwelche Läufe irgendwo mache. Also meine Urlaube plane ich halt auch immer nach meinen Laufveranstaltungen. Aber es wird jetzt dort Gegenden geben, wo man einfach mitten im Nirgendwo ist. Und genau das wird es einfach so spannend machen. Deswegen, man muss nicht großartig irgendwo um die Welt reisen. Man kann ja erst mal vor seiner Haustür gucken, wie es da ausschaut. So war halt auch die Intention bei diesem Projekt.
Ja, und den Mauerlauf, absolut. Das ist dann ja eine Kleinigkeit dagegen. Und dann muss man sich als nächstes Mal nach der Großstadt, nach der Hauptstadt, muss man sich dann in Deutschland nehmen. Das ist ja ganz logisch gedacht. Ich verstehe das jetzt, ja.
Nee, den Mauerlauf habe ich nur eine Etappe gemacht. Also den haben wir in der Staffel gelaufen.
Ah, okay.
Okay. Da könnte man mal drüber nachdenken, ob man den dann komplett mal alleine läuft.
So direkt im Anschluss, aber, ne? Weil der ist ja kurz nach dem Berlin-Marathon.
Nee. den verpasse ich leider, den Mauerlauf. Da bin ich nicht hier, der ist im August immer.
Großartig. Sensationell, Wahnsinn. Ja. Also das wird sehr spannend auf jeden Fall zu verfolgen sein. Wir werden das natürlich machen. Ich denke, der ein, die andere hier aus unserer Community wird das vielleicht auch machen. Und wenn ihr Joyce irgendwo begleiten solltet, ja, dann natürlich gerne sowohl Joyce in euren Insta-Stories, Posts, whatever, markieren aber auch uns, ja. Wir sind natürlich genauso gespannt, wer von euch da vielleicht irgendwo mit dabei sein möchte. Wir drücken dir natürlich jetzt schon mal beide Daumen auf jeden Fall, sind aber sehr optimistisch. Du klingst sehr aufgeräumt, sehr gut, was die Planung anbelangt und motiviert dir auf jeden Fall. Insofern, glaube ich, steht der Sache ja nichts im Wege und die Zeit bis zum 1.5. Die kriegst du auch noch rum, ohne dass du zu nervös wirst, hoffentlich.
Also was mir besonders gefällt, ist deine positive Herangehensweise. Also gar nicht so viele Probleme vorher kreieren oder sich durch den Kopf gehen lassen, ja, sondern mal auf dich zukommen lassen. Du, also ich würde sagen, wir würden wahnsinnig gerne, glaube ich, irgendwann unterwegs nochmal mit dir sprechen. Ja, also da müssen wir mal aussuchen, wo du mal einen Ruhetag hast, wo du mal Zeit hast, mit uns zu reden. Ja, weil das klingt so, als würden wir zwischendurch mal reinhören wollen. Ja, wie es so war bisher oder wie es so geht. So
bei Halbzeit oder sowas.
Ja, irgendwie sowas.
Guter Zwischenstand.
Können wir gerne machen. Also ich plane ja so im schlimmsten Fall an den flachen Tagen nicht länger als 5 Stunden unterwegs zu sein. Und am Nachmittag können wir
ja
gerne mal miteinander
Zeit.
Sprechen.
Ja.
Ewig, ja. Also Halbzeit ist übrigens in Aachen.
Halbzeit ist in Aachen?
Mhm. Genau.
Weißt du schon, wann das ist?
Na, müsste ja dann Ende Juli sein, schätze ich mal. Ende
Juli. Schau mal kurz, in deinem Insta-Post war das ja, glaube ich, mit Aachen. Ja, du hast recht, es wird Mitte Juli ist es geplant. 16.07. solltest du in Aachen sein dann.
Pass auf, ich verspreche dir, ich komme auf jeden Fall irgendwo hier bei uns in der Region vorbei, weil von hier aus erreicht man ja vieles schnell, ne? Also von Köln aus ist ja Aachen nicht weit, aber auch bis zum Niederrhein oder so ist ja alles nicht weit. Ja, ich komme da irgendwo vorbei. Ja, aber
super.
Da wir machen auch noch eine Zwischenbilanz hier bei uns im Podcast, weil das ist zu gut.
Gerne, ich freue mich drauf.
Ja, da kannst du alle Geschichten, schreibst du schön auf, ne, unterwegs, du immer schön aufschreiben, ja, für Podcast,
klar.
Extra Büchlein, ne?
Genau,
machst
da muss ich noch nach Prioritäten Doku,
machst
sortieren.
Du, machst du Fotos oder macht dein Freund Fotos? Dein Freund muss aber eine ganze Menge Ausbildung haben, ne, so im praktischen Bereich.
Ja, tatsächlich. Der mag es halt überhaupt gar nicht, vor der Kamera zu stehen. Er ist jetzt auch nicht so der kreative Kopf. Der kann ganz viele andere Sachen total gut und das macht er auch mit einer großen Leidenschaft. Aber alles, was Fotografie, Video, Kreativität und sowas anbelangt, das mache ich alles selber. Und ich werde das so wie immer einfach mit dem Selfie-Arm, der schon ausgeleiert ist bei mir, werde ich das irgendwie versuchen aufzunehmen. Oder wenn irgendjemand mit dabei ist, dem mal mein Handy in die Hand drücken und sagen, so mach mal ein Foto von mir. So stelle ich mir das vor. Ich mache das ganz spontan alles.
Klingt super.
Mega gut. Ja, was bleibt uns zu sagen, Ralf? Danke dir für deine
Spaß,
Zeit. Danke.
Viel Spaß vor allen Dingen. Also ich glaube, es geht bei dir darum, dass du viel Spaß hast und der Rest wird sich irgendwie ergeben.
Das wird ein Hammer-Erlebnis auf alle Fälle werden und wer weiß, vielleicht trifft man ja dann doch auch auf dieser langen Reise ganz neue Menschen, die ja dann mit dazu sind und das ist ja das Schöne auch am Laufen, dass es da keine großen Berührungsängste gibt, die Leute alle sehr locker drauf sind und auch sehr cool. Insofern genau, viel Spaß und wir werden da dranbleiben. Ralf hat schon gesagt, wir werden gucken, dass wir da unterwegs dich vielleicht nochmal an einem Ruhetag abgreifen können und die Eindrücke von dir hier nochmal hören können.
Ja,
sehr gerne.
Herzlichen Dank, Joyce Gump. Ah, nee, Joyce Hübner, sorry.
Noch kann man das nicht sagen.
Ja, noch nicht. Ne? Wir freuen uns drauf. Leute, nehmt euch ein Beispiel. Ja, geht laufen. Wir hören uns nächste Woche mit neuen Episoden und vielleicht dann schon mit den ersten Eindrücken von dieser wunderbaren Grenzreise von Joyce. Vielen Dank.